Die Gelsenkirchener Märchenstunde.
Hallo und herzlich willkommen zum Märchenpott, unserem Märchenpodcast. Wir sind
Jenny,
Christian
und Elena und wir nehmen euch mit in die weite Welt der Märchen. In die Welt von Es war einmal und wenn sie nicht gestorben sind. In die Welt von schönen Prinzessinnen und bösen Hexen, von guten Feen, mutigen Abenteurern und verwunschenen Königreichen. In die Welt von Schneewittchen, Dornröschen und Hänsel und Gretel. Aber auch in eine unbekannte Welt, in der euch Figuren und Erzählungen begegnen werden, die ihr noch nicht so gut kennt.
Wir unterteilen unsere Folgen in Märchenstunde und Märchenkunde. In der Märchenstunde sprechen wir euch ein Hörspiel ein, in der darauffolgenden Märchenkunde-Folge tauschen wir uns dann darüber aus und analysieren und diskutieren Aspekte zu einem bestimmten Oberthema. Dabei sagen wir auch unsere Meinung, die natürlich keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit hat.
Vielmehr geht es uns darum zu zeigen, wie zeitlos, aktuell und vielschichtig Märchen sind und warum wir uns ein bisschen Märchenzauber im Alltag bewahren sollten.
Und damit beginnen wir mit unserer Folge 106 und dem Thema Vampire. Ela, Christian, bei heute Folge 106 wissen unsere ZuhörerInnen ja mittlerweile, dass wir unsere Themen nicht zufällig oder wahllos auswählen. Wir sind ja immer darauf bedacht, dass sie zum einen inhaltlich aufeinander aufbauen und zum anderen auch in die Jahreszeit passen. Wie ihr das also von uns auch schon gewohnt seid, gibt es für die Spooky Season mit dem heutigen Thema Vampire wieder ein ganz gruseliges Thema und wir freuen uns ja, schon mega. Aber bevor wir hier richtig inhaltlich einsteigen, möchte ich eine kleine Rückbesinnung in die Juni-Folge machen. Und die meisten werden sie als Monster-Folge in Erinnerung haben, weil sie war ja super lang. Und wir mussten ja eine Doppelfolge daraus machen.
Ah, du meinst die Schönheitsfolge.
Genau, nämlich die Folge 96 zum Thema Schönheit.
Christian und ich haben uns gerade schon so angeguckt. Und von welcher Folge redet sie? Was haben wir nicht mitbekommen?
Nein, wir hatten das Thema Monster noch nicht. Das passt vielleicht dann irgendwann in die Spookies.
Vielleicht war der Tee zu stark oder zu viel Butter. Ja.
Nein, ich meine die Schönheitsfolge. Ja. Mhm. Und deswegen habe ich jetzt exklusiv für euch und auch nur hier ein paar Schönheitstipps und zwar zu eurem alltäglichen Vampir-Style.
Cool.
Den habe ich morgens ganz alleine, da muss ich gar nichts machen.
Dann hast du bestimmt auch morgens erstmal extremst blasse Haut.
Die habe ich den ganzen Tag, wenn ich nicht gerade krebsrot bin von der Sonne, ja.
Das habe ich auch, aber natürlich noch ein bisschen blasser. Also musst du schön pudern, ne? Ja. Oder irgendwie helles Make-up draufschmieren.
Bleiweiße, ne?
Ja. Genau. Soll sehr gesund sein, haben wir ja gelernt.
Stimmt, ich erinnere mich. Wer braucht schon Zähne? Völlig überbewertet.
Okay, aber wichtig ist auf jeden Fall dunkler Eyeliner und für Mädels blutrote Lippen, die man sich dann schminkt. Mhm. Dunkle Kleidung.
Habe ich genug im Schrank?
Aber hast du auch besonders schicke Kleidung, weil du sollst dich als Vampir auch in Schale werfen. Also für Frauen vielleicht so viktorianische Kleider oder für Männer Anzüge, denn die meisten Vampire sind ja elegant. Man kann natürlich auch den Vampirstil in den Alltag integrieren mit Alltagsklamotten. Wichtig ist nur, keine Twilight-Shirts.
Ja, bitte nicht.
Weil Twilight-Shirts sind nicht Vampir-Style, sondern einfach nur Fan. Das geht gar nicht. Wichtig sind auch noch richtige Schuhe. Und man kann sich auch als Vampir zweckmäßig anziehen. Also man muss nicht bei diesem Wetter jetzt gerade hier, wenn es kalt wird, im T-Shirt rumrennen und frieren. Sonst ist man dann schon wieder untot oder so.
Aber es gibt leider einen Hinderungsgrund, warum ich nie Vampir werden könnte. Ihr habt wahrscheinlich eine Ahnung, ne? Was esse ich nämlich viel zu gerne?
Knoblauch.
Also, ich glaube, der Zug ist irgendwie abgefahren, leider. Sorry.
Knoblauch.
Es geht ja jetzt erstmal um dein Äußeres.
Okay.
Ne? Für den Vampir, fürs Vampir-Feeling im Style.
Ja, vielleicht ja. Kommt das noch von Äußeres, frisst sich das dann in dein Inneres.
Mal schauen, ja. Aber ich glaube, der innere Osteuropäer sieht dann doch.
Ich glaube, du hast einfach schon so viel Knoblauch in deinem Leben gegessen, dass du einfach verseucht bist.
So wie Obelix, der in den Zaubertrankkessel gefallen ist. Das reicht bis zu meinem seligen Ableben.
Aber guck mal, dich wird nie ein Vampir anfassen. Ist auch
ja,
schön.
Ja, guck mal, ne? Deswegen habe ich in Rumänien Urlaub mit euch ja auch überlebt.
In deinen Adern fließt nämlich kein Blut, sondern Knoblauchsaft.
Ja, das hält jung und ist gesund.
Als Accessoires sollte man eine Brosche tragen oder ein Armband. Natürlich Haare schwarz färben, wenn
Welche
man nicht schon
Haare?
Schwarz hat. Du müsstest deinen Bart dann schwarz färben.
Okay.
Und dann ist die Frage, ist ein Umhang alltagstauglich? Sollte man einen Umhang tragen?
Ich finde schon,
ja.
Natürlich.
Also zum Vampir-Style finde ich auch.
Also man muss schon so ein bisschen geheimnisvoller Aura haben.
Finde ich auch. Und dann ist natürlich die Überlegung, Kontaktlinsen, damit man da noch ein bisschen spooky, gruselig aussieht.
Stechenden Blick.
Genau. Blutrote Augen. Ne? Mhm. Und natürlich, ob man sich dazu entscheidet, Vampirzähne im Alltag zu tragen. Ja oder nein.
Ja, oder man ist so weit dann in der Evolution eines Vampirs fortgeschritten, dass man die dann ausfahren kann irgendwann. Das wäre ja dann so das Live-Goal, ne?
Das stimmt, genau.
Das frage ich meinen Zahnarzt das nächste Mal, ob wir in das Special Effects einbauen können.
Aber es gab doch auch, dass man sich die Zähne spitz
feilen
kann.
Mhm.
Ne?
Kann man.
Ja.
Ja, aber die müssen ja schon relativ lang sein, sonst bringt das ja nichts, ne? Dann sind die zwar spitz, aber wenn
sieht
die Schneidezähne länger sind, dann kannst du ja trotzdem nicht in den Hals reinbeißen und nur von einer Seite.
Ja.
Das
stelle
ich mir so unpraktisch vor.
Du beißt direkt mit allen, du bist dann...
beißt ein Stück Menschenfleisch raus, wie im Märchen, genau.
Ja, auf diese witzigen Facts bin ich bei meiner Recherche im World Wide Web gestoßen, natürlich, wo auch sonst.
Ich weiß schon, warum ich lieber analog recherchiere.
Und da gibt es tatsächlich Seiten, das fand ich ganz lustig, mit Anleitungen, mit Bildern, mit Schminktipps, wo man das richtige Vampir-Styling dann auch nachmachen und erlernen kann.
War das denn eher so für Karneval und Halloween gedacht oder war das schon so für den alltäglichen Alltag?
Mhm. Für den alltäglichen Alltag und
okay.
Ich glaube, das richtete sich schon eher an die jüngere Zielgruppe.
Ja, es gibt aber tatsächlich auch eine Subkultur, da werden wir wahrscheinlich im Laufe der Folge nochmal drauf zu sprechen kommen, wenn wir so über popkulturelle Erscheinungen sprechen. Da gibt es tatsächlich den Vampirismus, also Menschen, die wirklich sich als Vampir fühlen, sage ich mal, und das dann eben auch so leben.
Also mir kleinem, naiven, katholischen Schulmädchen werden sich wahrscheinlich hier heute Abgründe auftun, die ich in meinen kühnsten Träumen nicht vermutet hätte.
Also ich muss sagen, ich fühle mich von der Figur des Vampirs durchaus angezogen. Und ich meine, ich habe ja großspurig verkündet in der Folge 13 damals, dass ich ja eigentlich eine Nixe bin. Aber vielleicht bin ich auch so eine Vampir-Nixe, habe ich gedacht. Weil das, ich fühle manches schon.
Aber dann kann ich ja endlich mal hier ein Outing machen, ne? Also nicht von mir selbst. Mein Prinz Silberlocke ist ja ein paar Jahre älter. Ich habe euch immer gesagt, es sind 17 Jahre, aber eigentlich
700.
So ist es nämlich, denn er ist ein echter Vampir.
Ja, wir haben ihn doch, als wir letztes Jahr den Escape Room gemacht
Stimmt.
haben, wir ihn doch auch als Vampir enttarnt.
Genau,
also
richtig.
Du,
ja,
das war gar kein Fake.
Deswegen esse ich so viel Knoblauch, weil ich Angst habe.
Stimmt, genau. Okay, also wie ihr rausgehört habt, es geht heute natürlich um Vampire. Wir versuchen uns dieser Figur mal etwas anzunähern. Wir klären in dieser Folge, was ein Vampir eigentlich ist, woher der Vampirglaube kommt, wie Vampire dargestellt werden.
Und was die theologischen Hintergründe sind. Amen.
Das auch. Vielen Dank. Und wir versuchen uns auch mal mit dem zu beschäftigen, wofür der Vampir eigentlich steht und was das auch über uns eigentlich so aussagt. Außerdem schauen wir uns die literarische Darstellung von Vampiren an und versuchen mal die Frage zu ergründen, warum uns anders als bei Figuren wie Hexe, Riesen oder eben auch Meerjungfrauen nicht auf Anhieb auch ein Märchen über Vampire einfällt. Also ihr hört, wir haben ziemlich viel vor. Jenny, Christian, ich würde sagen, let's go!
Und ich steige auch direkt mit meiner Frage ein, was wir zentral natürlich sofort klären müssen. Was ist ein Vampir?
Jenny hat eine Frage.
Ein Vampir ist im Volksglauben und in der Mythologie eine blutsaugende Nachtgestalt. Ist uns ja allen schon irgendwie mal begegnet.
Ich finde das Wort Nachtgestalt halt auch schon schön. Mhm. Ich möchte auch sagen, sie ist eine Nachtgestalt.
Ich bin die Königin der Nacht.
Lalalala. Dabei handelt es sich meist um einen wiederbelebten menschlichen Leichnam, der sich von menschlichem oder tierischem Blut ernähren und je nach Kultur und Mythos mit verschiedenen übernatürlichen Kräften ausgestattet ist. Manchmal bezeichnet das Wort Vampir auch nichtmenschliche Gestalten wie Dämonen oder auch Tiere, zum Beispiel Fledermäuse, Hunde oder Spinnen. Nach der mythologischen Vampirgestalt sind die Vampirfledermäuse benannt, die einzige Säugetiergruppe, die sich ausschließlich vom Blut anderer Tiere ernährt. Also die sind wirklich Vampire.
Mhm. Und grundsätzlich muss man an der Stelle auf jeden Fall schon mal sagen, der Vampir ist keine Erfindung von AutorInnen oder KünstlerInnen. Er ist, wie du eben schon angedeutet hast, Jenny, tief verwurzelt in Sagen und im Volksglauben, die bis ins Altertum zurückreichen. Und seine Ursprünge sind sowohl theologisch als auch historisch.
Ja, dann starte ich doch mal hier direkt mit einem kleinen theologischen Exkurs. Wir gehen ein paar Jahrhunderte zurück und es wird sich einiges ändern. Was anfangs noch anders war, ist dann später doch noch ganz anders. Es ist okay. Ein bisschen, ich habe es versucht, so unverwirrend wie möglich zusammenzufassen. Falls dann auch Fragen sind, bitte scheut euch nicht, ja? Also, ein Vampir ist also eine spezielle Form des Wiedergängers, also eines Toten, der wieder in Anführungszeichen lebendig wird. Es gibt einen einzigen biblischen Beleg im ersten Buch Samuel, Kapitel 28, Vers 19, wo die sogenannte Hexe von Endor für König Saul den verstorbenen Samuel in Anführungszeichen wiederbelebt, um sich den Ausgang einer Schlacht weissagen zu lassen.
Mhm.
Ja, also im Alten Testament genau eine Stelle, sonst im Neuen Testament kommt das gar nicht vor. In der christlichen Theologie seit der Spätantike bis ins Mittelalter gibt es, wie ich gerade angedeutet habe, sehr unterschiedliche Auffassungen. Bei Augustinus, also einem der Kirchenväter, so frühes 5. Jahrhundert, kann man lesen, dass Totenerscheinungen Halluzinationen sind. Also Tote können nicht selbstständig zurückkehren. Gott kann allerdings solche Halluzinationen verursachen, wenn er Botschaften zum Beispiel vermitteln will. Ich habe da direkt an Anatevka gedacht, wo dann die tote Fruma Sara, die Frau von Lazar Wolf, da aus dem Grab emporsteigt, um zu sagen, nein, die Zeitel darf ihn nicht heiraten.
Aber eigentlich ist doch Jesus auch ein Wiedergänger, oder? Mit seiner Auferstehung?
Ja, frag mich am Ende nochmal, ja?
Okay.
Bei Papst Gregor dem Großen um 600, nachdem der gregorianische Gesang auch benannt ist, gab es die Auffassung, ja, Tote können den Lebenden durchaus erscheinen, denn Geister schweifen zur Buße ihrer Sünden auf Erden umher.
Mhm.
Ne? Dann bei Thomas von Aquin im 13. Jahrhundert gibt es durchaus zu lesen, die Seelen der Toten kehren normalerweise nicht in die Welt der Lebenden zurück.
Mhm.
Es gibt aber zwei Möglichkeiten. Ein von Gott verursachtes Wunder oder ein durch die Macht des Teufels verursachtes Wunder. Und da das ja aus menschlicher, sterblicher Sicht quasi unmöglich ist zu unterscheiden, wurde alles, was also nicht in den Kram passte, sage ich jetzt mal, als teuflisch abgestempelt. Ne?
Mhm.
Das hat dann auch nochmal zu einer Verschärfung, was dann später zu Hexenverfolgung geführt hat und so weiter. Ein Verweis auf unsere Hexenfolge nochmal. Ja, und daraufhin, weil dann eben Thomas von Aquin, also einer der großen Theologen des Mittelalters, das so dargestellt hat, dass es möglich ist, wenn auch nicht üblich, wurde das in der Literatur häufig verbreitet. Zum Beispiel sind da dann auch so Vorstellungen wie Polter-, Nies- und Kratzgeister verstärkt in Sagen und Geschichten aufgetaucht. Die gab es zwar vorher schon, aber da wurden die quasi populär, weil eben diese Möglichkeit tatsächlich dann jetzt theologisch begründet war. Ne? Und nicht irgendwie als, oh, darf ich das überhaupt erzählen? Nicht, dass ich dann gleich irgendwie exkommuniziert werde, weil ich da irgendwie Teufelszeug erzähle. Es gab aber auch schon frühe Kritik, also relativ frühe Kritik, bei Erasmus von Rotterdam um 1500. Also er spottet über diesen Wiedergängerglauben und ja, also scheinbar haben sich dann Leute tatsächlich an Priester gewandt und zu sagen, ich glaube, da kommt einer irgendwie nachts ein Toter. Kannst du mir nicht irgendwie ein bisschen Weihwasser verkaufen oder was weiß ich? Weil die Priester würden mit diesen Praktiken, die kirchlich ja gar nicht so abgesegnet sind, eigentlich dann auch nur Geld machen. Ne? Und dann den Volksglauben ausnutzen, um sich da halt ein bisschen was zu verdienen, sag ich mal, ne? Ja, allerdings, das Konzil von Trient, das von 1545 bis 63 tagte, bestätigte die Existenz des Fegefeuers nochmal und hat diesen theologischen Hintergrund von Wiedergängern, also dass Seelen wieder auch zurückkehren können, dadurch auch nochmal untermauert. Auch wenn es das Fegefeuer im Protestantismus nicht gab und gibt, trotzdem hat sich da die Vorstellung des Wiedergängers gehalten, teils als abschreckendes Beispiel, teils aber auch dann schon als rationale Kritik. Eben wie Erasmus von Rotterdam gerade. Ja, glaubt nicht alles, kann man als Volksgut behalten, aber das ist eigentlich Quatsch und theologisch unhaltbar. Vorstellungen der katholischen Kirche von Wiedergängern hielten sich bis weit ins 19. Jahrhundert. Da spielte der finanzielle Faktor scheinbar auch eine gewisse Rolle, weil man die Leute dann dazu aufforderte, Messen für die Toten lesen zu lassen. Und das kostet ja praktischerweise nun mal Geld. Auf dem Balkan und in Teilen Südosteuropas, zum Beispiel Rumänien, halten sich Vorstellungen im ländlichen Raum aber wirklich bis heute. Und das ist dann klar, natürlich, da werden wir sicherlich später auch nochmal drauf eingehen, teilweise ist das etwas touristisch inszeniert, sag ich mal.
Wir haben da so unsere Erfahrungen
mit. aber tatsächlich gibt es wohl wirklich ernst gemeinte Vorfälle, dass dann da Leute ausgebuddelt und gepfählt werden, weil da eben dieser Wiedergängerglaube nach wie vor so unverständlich für uns aufgeklärte Mitteleuropäer, dass es erscheinen mag, aber noch eben lebendig ist im wahrsten Sinne des Wortes.
Das heißt, man könnte ja schon sagen, dass der Vampir in welcher Form auch immer, da werden wir uns jetzt im Laufe der Folge ein bisschen annähern, aber durchaus einen gewissen religiösen Ursprung hat oder zumindest irgendwo an der Schnittstelle liegt zwischen, hier trifft Religion auf Volksglauben, oder?
Genau, ja.
Ja, aber eher als Wiedergänger, ne? Nicht als Blutsaugendes.
Ja.
Also
ja.
Das Blutsaugende hat da überhaupt keine Rolle gespielt, genau. Tatsächlich. Mhm. Ne, auch in unserem Märchen, das werden wir sicherlich auch noch behandeln, da geht es ja um, in dem Fall um das Verspeisen von Menschenfleisch. Aber hier ist es eben, dass der Vampir als Untoter überhaupt existieren könnte. Also
so eine Grundsatzfrage.
Genau, richtig.
Ne?
Ja, genau. Und ob der sich jetzt von Menschenfleisch ernährt oder von Blut, ist eigentlich erstmal zweitrangig, sag ich mal. Ne?
Mhm. Ja, dann gehen wir vielleicht mal jetzt so ein bisschen auf die historischen Hintergründe ein, denn da wird das Thema Blutsaugen dann auch noch eine Rolle spielen. Und ich nehme euch dazu jetzt mal mit nach Serbien ins Jahr 1731. Und da klingen aus einem abgelegenen Dorf ganz seltsame Nachrichten an den österreichischen Kaiserhof. Tote seien aus den Gräbern auferstanden, hätten ihre lebenden Verwandten angefallen und ihnen Blut ausgesaugt. Ja, die österreichischen Besatzungsbehörden haben sich gedacht, oh, okay, das sollten wir mal abchecken, schicken Feldärzte dahin, die Leichen der angeblich Untoten ausgraben und untersuchen sollen, um zu beweisen, dass sie halt auch wirklich tot sind. Aber als man die Toten exhumiert, zeigt sich Seltsames. Der Körper eines lange Verstorbenen zeigt keinerlei Verwesung und ist voller Blut. Und das ist auch nicht der einzige unheimliche Fall, der in Serbien auftritt. Bekannt ist zum Beispiel auch der Fall eines Serben aus dem Jahr 1732, der zu Lebzeiten behauptet hatte, von einem Vampir heimgesucht worden zu sein. Ja, und nach seinem Tod finden sich die Dorfbewohner ihrerseits von ihm geplagt. Man schreibt ihm diverse Todesfälle durch Aussaugen des Bluts zu. Und auch hier wird eine offizielle Untersuchung anberaumt. Der Mann wird exhumiert, man findet den Leichnam unverwest, die Kleidung blutig, die Fingernägel verlängert. Man treibt ihm daraufhin einen Pfahl durch den Leib, wobei er, Zitat, einen wohlvernehmlichen Gechzer getan.
Okay.
Gut, das ist ja sogar noch naturwissenschaftlich begründbar, weil dann irgendwelche Gase dann entwichen sind, die dann einen Laut verursacht haben hier.
Guter Punkt, aber so weit war man im Europa des 18. Jahrhunderts ja noch nicht ganz. Und so haben sich schnell Gerüchte über eine regelrechte Vampirepidemie verbreitet. Auch weil derartige Geschichten nicht nur aus Serbien zu vernehmen sind, sondern zum Beispiel auch aus Rumänien oder Bulgarien. Und während das in der Bevölkerung schon für so eine ziemliche Hysterie sorgt, zieht der Vampirglaube auch politische Kreise. Aber nicht aus Angst vor Vampiren. Angst hatte man eigentlich weniger vor einer tatsächlichen Vampirseuche, sondern eher vor einer eingebildeten Seuche. Nämlich, dass sich die Idee vom Vampir so sehr verbreitet, dass man das als aufgeklärter Mensch nicht mehr los wird. Denn das 18. Jahrhundert, wir kennen das aus unserer Epochenkunde, war die Zeit der Aufklärung. Und ihr ging es vor allem um die ganz rationale Frage, wie kann man verhindern, dass diese Idee vom Vampir um sich greift?
Die Aufklärung ist ja, ihr wisst es, von Vernunft und Rationalität geleitet. Also eine Vampir-Massenpanik passte da nicht so richtig ins Konzept und traf eigentlich auch einen wunden Punkt der Aufklärung. Denn, auch daran erinnert ihr euch vielleicht noch, vom Mittelalter bis in den Barock herrschte der Memento-Mori-Gedanke, also bedenke, dass du sterben wirst. Der Tod war im Leben der Menschen allgegenwärtig. Das hatten wir auch in unserer Folge zum Thema Tod im Märchen, Folge 27, besprochen. Die aufgeklärte Philosophie will das Individuum aber aus der religiösen Schicksalshaftigkeit befreien. Der Tod wird dabei mehr und mehr aus dem Bewusstsein verdrängt, denn man kann eben noch nicht alles, was mit dem Tod zusammenhängt, auch wirklich rational erklären. Und gerade diese große menschliche Frage, was kommt denn danach, bleibt eben unbeantwortet. Es entsteht also so eine Art Leerstelle, die der Vampir in dieser Zeit dann einnimmt. Was den Vampirglauben ebenfalls begünstigt, die Gelehrten hatten natürlich einen ganz anderen Wissensstand als das einfache Volk. Es wusste nicht, dass sich die Leiche durch den Verwesungsprozess tatsächlich, ja, in Anführungszeichen, bewegt, dass die Verfärbung der Leiche, das Austreten von Körperflüssigkeiten oder auch das Längerwerden der Zähne durch die Skelettierung ganz normal sind. Ebenso wussten sie nicht, dass eine spezifische Beschaffenheit der Erde einen Leichnam konservieren kann, dass sich sogar der Mageninhalt einer Leiche auf die Prozesse der Zersetzung und ihre Geschwindigkeit auswirkt, dass Gase, du sagtest es, Christian, den Körper aufblähen und dass das bei Männern sogar so aussehen kann, als hätten sie eine Erektion. Ne? Also das hat man Vampiren nämlich auch nachgesagt, dass sie manchmal eben auch eine Erektion haben und der Gedanke kam eben daher, dass das tatsächlich so aussehen kann.
Ich weiß zum Beispiel von einem Gelsenkirchener Friedhof, auf dem deswegen auch nicht mehr gerne beerdigt wird, dass die Beschaffenheit des Bodens sogenannte Wachsleichen begünstigt.
Ja, genau.
Also wenn du dann nach 25 Jahren das Grab wieder frei machen willst, kann das halt sein, dass du dann noch ziemlich viel von dem oder der Verstorbenen halt findest, was auch nicht so schön ist, wenn du da mit dem Bagger reingehst.
Richtig. Nein, ist nicht schön. Erklärt aber, warum man in Serbien vielleicht Menschen gefunden hat, die irgendwie kaum verwest waren. Und auch sowas wie das Aufsteigen von Fäulnisgasen im Erdreich sorgt ja zum Beispiel auch für so schmatzende Geräusche. Und wenn die Menschen das gehört haben und das nicht wussten, haben die halt gedacht, oh Gott, der frisst da oder irgendwie sowas. Ne? Und so stieß der Vampirmythos der Aufklärung zum Trotz eben schon erstmal auf sehr fruchtbaren Boden. Und zwar so fruchtbar, dass Voltaire, einer der großen Denker der Aufklärung, spottete, Zitat, von 1730 bis 1735 war von nichts anderem die Rede als von Vampiren. Je mehr man verbrannte, desto mehr tauchten auf. Warum aber waren Vampire gerade zu dieser Zeit so interessant? Zum einen stießen Gelehrte wie Mediziner durch die Leichenfunde auf neue Herausforderungen, denn es war eben alles noch nicht wissenschaftlich rational erklärbar, weil da einfach ja auch die wissenschaftlichen Grundlagen noch fehlten. Es wurden einfach neue Fragen aufgeworfen, ja, und dann zusammen mit dem noch nicht ganz so hohen Bildungsstand der breiten Masse, auch wenn man sagte, ne, Verstand und so weiter, das war halt noch nicht überall so.
Die Bauern waren ja im Zweifelsfall Analphabeten.
Richtig, ne? Das heißt, die wussten davon gar nichts. Und natürlich spielt auch die Religion eine Rolle, denn durch die Aufklärung begann die Menschen ja erstmals auch die Rolle der Kirche zu hinterfragen. Und der Vampir wurde von Dogmatikern tatsächlich als blasphemische Umkehrung der Lehrmeinung gesehen. Man fürchtete, dass die christliche Kernlehre, die Auferstehung nach dem Tod am jüngsten Tag, dadurch erschüttert werden könne. Und so war der Vampir wirklich Teil eines wissenschaftlichen Diskurses. Es gab da ganz verschiedene Theorien, die erspare ich euch. Das reicht wirklich von Astralleib bis zur Aufspaltung der Seele. Da war echt eine Menge dabei. Die Aufklärung schaffte es aber letztlich, den Vampir aus der Wissenschaft zu verdrängen. Und 1755 erließ die österreichische Kaiserin Maria Theresia sogar einen Vampirerlass, der den Glauben an Vampire verbot.
Ach was.
Ja, aber wie das so ist, in Sagen und Legenden lebte der Vampir trotzdem weiter. Und Ende des 18. Jahrhunderts entwickelte sich ja dann, auch das haben wir schon mal gehört, die Gothic Novel in England, die Schauerliteratur. Und da etablierte sich der Typus des dekadenten Aristokraten, des perversen Edelmanns, des faszinierend grausamen, charismatischen Verführers. Und die Romantik schaffte dann eine Verbindung von Adel und Vampirismus. Und 1819 betritt mit Lord Reuven aus William Polydorus Erzählung The Vampire, der Vorläufer jenes Vampirs, die Bühne, der den Vampirglauben bis heute beeinflusst. Dazu aber später mehr. Denn was man an dieser Stelle festhalten muss, diese Vampir-Massenpanik im 18. Jahrhundert war nicht das erste Mal, dass der Vampir auftauchte. Er fußt wirklich auf uralten Volksglauben. Ethnologen und Ethnologinnen sind sich weitgehend einig, dass die Vorlagen für den in Europa bekannt gewordenen Vampirglauben ursprünglich im südosteuropäischen Raum entstanden und das schon vor 1000 Jahren. Lediglich die genaue Lokalisierung ist uneinheitlich in der Forschung. Einige Quellen verorten den Ursprung des Vampirglaubens in Bulgarien, andere in Serbien, andere gehen sogar von Anatolien aus. Auf jeden Fall ist der Vampirglaube im Karpatenraum und auf dem Balkan verbreitet, in Rumänien, Transsilvanien lässt grüßen, in Ungarn, im östlichen Österreich, in Bulgarien, Albanien, Serbien und in Griechenland, aber auch in Ghana und in China und in Indien. Ja, auch woher der Begriff Vampir genau kommt, lässt sich nicht eindeutig sagen. Manche vermuten, dass er aus dem Serbischen oder einer anderen slawischen Sprache stammt. Andere sehen den Ursprung im Bulgarischen oder gar im Litauischen. Schriftlich belegt zumindest ist er aber erstmals kurz vor 1700 in polnischen und russischen Zeitungen. Und wichtig ist, zu diesem Zeitpunkt war er eben noch nicht der Blutsauger, wie wir ihn heute kennen. Charakteristischer war, Christian hat es schon genannt, das Motiv des Wiedergängers. Also der Vampir war ein Untoter, der keine Ruhe findet, nachts aus seinem Grab entsteigt und umliegende Dörfer unsicher macht. Es liegt auf Hand, er diente natürlich als solcher, als Erklärung für Epidemien, rätselhafte Unglücke oder einen plötzlichen Tod. Allgemein variierte das Bild des Vampirs damals jedoch sehr stark. Und so sind durchaus auch Vorstellungen vom Blutsauger bekannt. Schon in der Antike werden sie erwähnt, aber erst im 18. Jahrhundert entwickelte der Vampirglaube dann eine eigene richtige Dynamik.
Das passt ja vielleicht ganz gut, weil die Orthodoxie ja keine Hexenverfolgung hatte, dass quasi der Vampir so als Ersatz dann gelten könnte.
Ja,
ne?
Das stimmt.
Also Serbisch ist ja orthodox, Serbien ist orthodox, Bulgarien, Rumänien. Ne?
Ja, das stimmt. Das würde passen. Ja, in Deutschland des 14. Jahrhunderts glaubte man zunächst an den Nachzehrer. Ein Wesen, mit dem man zu erklären versuchte, dass aus manchen Gräbern eben diese schmatzenden Geräusche zu hören sind. Und in manchen Gräbern auch Leichen gefunden wurden, die so wirkten, als hätten sie damit begonnen, ihr Leichentuch zu verschlingen. Das ist übrigens ein anatomischer Prozess tatsächlich. Wenn die Leiche so mehr und mehr in sich zusammenfällt, dann fällt das Kinn wohl auf die Brust und dann sieht das so aus. Könnte man eventuell den Eindruck bekommen, dass sie da an ihrem Leichentuch rumnagt. Und so eine Anfrage hatte tatsächlich sogar Martin Luther. Also da wurde ihm zugetragen, Dorfbewohner würden sterben, weil ein Weib sich selbst im Grabe fresse.
Okay.
Ja. Und auch der Prediger Martin Böhm erwähnte in seinen Predigten, die sich auf das Jahr 1553 bezogen, das Zitat, tote Leute, sonderlich Weibespersonen, die an der Pest gestorben, im Grabe ein Schmetzen getrieben. Und durch das Schmetzen habe dann wiederum die Pest heftig zugenommen. Und da gibt es auch noch einen anderen Bericht, der das beschreibt. Und da heißt es, dass in Schlesien ein Vampir umzugehen schien. Und deswegen ließ man einen verdächtigen Körper aus dem Grabe nehmen und demselben den Kopf abschneiden, welcher frisch Blut von sich gab. Die Leute wurden hierdurch noch furchtsamer und zogen etliche davon anderswohin.
Cool.
Vampire werden ja überall auf der Welt auch anders bezeichnet. Vielleicht mit zu den bekanntesten gehört die Bezeichnung Strigoi, die in Transsilvanien, der Walachei und Moldau üblich ist und ausschließlich menschliche und nicht dämonische Seelen, die von den Toten zurückgekehrt sind, meint. Sie ernähren sich von den Lebenden, zuerst oft von ihrer eigenen Familie und entziehen ihnen die Lebenskraft. Dem einen oder der anderen dürften sie von dem Videospiel The Witcher bekannt sein.
Aber da bekommt die Redewendung, es bleibt in der Familie eine ganz andere Bedeutung.
Wenn ich auch ein bisschen gruselig finde, ist, Entschuldigung für die Aussprache, der Vrikulakas im griechischen Volksglauben. Der klopft nachts nämlich an die Haustür und ruft die Bewohner des Hauses bei ihrem Namen. Erhält er beim ersten Mal keine Antwort, geht er vorüber, ohne den Bewohnern Schaden zuzufügen. Antwortet man dem Vampir aber oder öffnet man sogar die Tür, stirbt man in den nachfolgenden Tagen und wird anschließend selbst zum Vampir. Und angeblich ist es in bestimmten Gebieten Griechenlands und Italien deswegen noch heute üblich, erst beim zweiten Klopfen oder Rufen zu antworten.
Ach was. Aha.
Ja.
Okay.
Ja, und da solche Wiedergänger, auch das ist eine sehr, sehr alte Vorstellung, natürlich immer mächtiger werden, je mehr sie ja dann auch an Lebenskraft oder Blut zu sich nehmen, musste man dem Ganzen natürlich Einhalt gebieten. Und so setzten sich dann so traditionelle Methoden wie Pfählen, Enthaupten, Ausreißen des Herzens mit anschließendem Aufkochen in Essig und das Verbrennen des Leichnams durch.
Lecker.
Da wir sehr viel auch zum Thema griechische Mythologie in diesem Jahr gemacht haben, sei an dieser Stelle auch noch auf die Lamien hingewiesen. Das sind dämonische, vampirähnliche Bestien. Ich glaube, wir haben die auf Insta meinem Post erwähnt, die ständig begierig nach jungem menschlichem Blut sind, bevorzugt dabei junge, hübsche Männer. Aber sie sind eben dämonische Wesen und damit ein Unterschied zu den Strigoi oder diesen Vrikulakas und letztlich vielleicht auch zum Vampir. Also es hat da nicht diese Transformation stattgefunden, sondern sie haben eben diesen dämonischen und nicht menschlichen
Ursprung. Da könnte man jetzt noch eine ganze Weile so weitermachen, denn vampirähnliche Gestalten, die Blut saugen oder von den Toten auferstehen, finden sich wirklich überall auf der Welt. Was man, glaube ich, an der Stelle schon mal als erste Erkenntnis vielleicht festhalten kann, ist, dass der Mythos vom Vampir in seiner Entstehungszeit durchaus als real empfunden wurde und sich, das werden wir wahrscheinlich im Laufe der Folge auch noch feststellen, immer mehr zu einer Metapher für essentielle menschliche Ängste und Sehnsüchte entwickelt hat. Aber dazu später mehr.
Sollten wir jetzt auf jeden Fall noch klären, wo wir jetzt das ganze Religiöse und Historische geklärt haben. Wie wird denn eigentlich der Vampir dargestellt? Wie sieht er aus? Wie verhält er sich? Und da gibt es einige Unterschiede, weil zwischen der, ich nenne es mal, klassischen Darstellung und der modernen ist doch ein Unterschied. Vampire werden heute meist als junge, attraktive Wesen mit sehr heller Haut, stechenden roten oder blauen Augen, deswegen auch die Kontaktlinsen, und langen, ausfahrbaren Eckzähnen beschrieben, also das, was du dir gewünscht hast, Christian, die sich von Blut ernähren. Traditionell waren sie jedoch eher aufgedunsen, rötlich gefärbt. In der modernen Darstellung besitzen sie oft übermenschliche Fähigkeiten wie extremste Geschwindigkeit oder Stärke.
Und schimmernde Haut, oder wie war das?
Ja, genau. Genau. Und die Fähigkeit, bei Tageslicht auch zu überleben, während klassische Vampire bei Sonne zu Staub zerfallen.
Ich fühle mich auch immer, als würde ich zu Staub zerfallen. Also ich glaube, da ist doch ein bisschen was dran.
Ich kann das nachfühlen. Ich glaube, der schlesische Vampir ist bestimmt irgendein Uropa von mir.
Aber ihr seid doch noch nie zu Staub zerfallen.
Noch nicht, aber das hat sich ja vielleicht über die Jahrtausende auch ein bisschen rausgewachsen.
Ne? Evolution.
Ja, ne, ja, genau. Wenn Edward Cullen das kann, dann können Christian und ich das ja wohl auch.
Ja, also mit Sicherheit.
Okay, das ist die familiäre Anpassung, die sich da vollzogen hat.
Ja, muss mit der Zeit gehen, Jim.
Eben.
Ist klar. Merkmale von Vampiren hatten wir jetzt natürlich schon angesprochen. Blut. Vampire haben einen unstillbaren Bluthunger und ernähren sich von menschlichem Blut, das sich in den Augen zeigen kann und ihnen eine rote Färbung verleiht. Wie gesagt, sie haben auch übermenschliche Fähigkeiten. Sie besitzen übermenschliche Kräfte, darunter außergewöhnliche Stärke und scharfe Sinne. Vampire sind unsterblich und altern nicht, was einen großen Teil des Schreckens des Vampirmythos ausmacht. Es gibt Vampire, die ihre übernatürlichen Fähigkeiten nutzen, um zu jagen, während andere sich an die menschliche Gesellschaft anpassen, also so wie ihr beide, und sich vom menschlichen Blut ernähren, ohne zu altern.
So entstehen Gerüchte.
Ja, muss ich aufpassen hier mit meinem Blut.
Ja, Jenny, du riechst so gut.
Und ich sitze hier auch noch in der Mitte. Oh, oh. Ja, jetzt denkt ihr bestimmt, Mensch, Jenny, da fehlen aber noch eine Menge Aspekte. Aber auf die werde ich noch eingehen, wenn wir gleich über einen sehr bekannten Roman sprechen.
Ich glaube, was bisher aber schon so ein bisschen rausklingt, ist, dass der Vampir eben nicht nur das Bild ist, was man so automatisch mit ihm hat. Ne, dieser weiße Mann im Umhang.
Oder aus Cartoons irgendwie, dass sie sich als Fledermaus dann verwandeln und genau, durch die Luft fliegen und dann im Dorf sich wieder verwandeln, genau, als Bett treten, einmal die Fänge rein und dann wieder, ja, zurück. Ne?
Ja. Genau, sondern es steckt schon ein bisschen mehr dahinter. Und man kann schon sagen, dass der Vampir eine sehr komplexe Figur mit einer ebenso komplexen Bedeutung ist. Und es wird auch deutlich, er steht für etwas, das tief in uns Menschen verwurzelt ist. Sonst wäre seine Figur weder so verbreitet, noch so fest in Vorstellungen auf der ganzen Welt verankert. Und bevor wir uns mal ein bisschen klarer machen, wofür der Vampir eigentlich steht und was das über uns aussagt, ja, warum wir eine Figur wie den Vampir vielleicht sogar brauchen, erstmal die Frage an euch beide. Jenny, trink schneller. Was symbolisiert der Vampir für euch?
Also schon, wie das bei allen dunklen Sachen so ist, so eine gewisse Faszination, ja, natürlich. Gleichzeitig aber auch mit einer gewissen, ja, also mit einem Abstoßen und abgestoßen sein davon irgendwie. Also Blut trinken oder so kann ich mir jetzt nicht unbedingt vorstellen. Also tatsächlich, vielleicht bin ich ja doch ein Vampir. Ich esse ja echt gerne Blutwurst und sowas alles, ne?
Ja, das ist diese evolutionäre Antwort.
Ja, genau. Also ne, ob jetzt egal Himmel und Erde oder irgendwie auch so polnische Blutsachen oder Innereien zum Beispiel esse ich ja auch echt gerne, ne? So Pansensuppe, Flatschki, nam nam. Aber es ist ein ambivalentes Verhältnis, würde ich sagen.
Jenny?
Auf jeden Fall faszinierend. Ich finde, die Figur ist irgendwie total gruselig.
Aber auch elegant, ne?
Genau. Und gefährlich und attraktiv.
Ja.
Ja, so,
Doch.
So eine gewisse, ja, doch, so eine gewisse.
Nicht Edward Cullen.
Nein,
oder Gottes Twilight. Willen.
Nein, aber so prinzipiell. Vampir. Ja, mit so, also mit dem hübschen Outfit und so. Und dann denke ich mir, oh, und so, also, okay, ne. Ich meine, wir haben das ja schon öfter geklärt, auch in der Blaubart-Folge.
Ja.
Ist es allgemein bekannt, dass wir auf Bad Guys stehen, ne? Und von daher, ja.
Also stelle ich mir auch nicht irgendwie so aufgedunsen oder so vor. Ich stelle die mir schon attraktiv vor. Aber auch diese Faszination, dass man da halt immer nur in der Dunkelheit lebt und dann in Särgen und halt dieses Gruselige, worauf wir natürlich stehen, aber auch irgendwie so übernatürliche Fähigkeiten.
Ja. Ja gut, dann dröseln wir das Ganze doch mal symbolisch auch so ein bisschen auf, denn da sind jetzt schon einige Aspekte dabei, die wir uns gut und gerne mal etwas näher anschauen können. Dabei gilt aber natürlich, wie für die gesamte Folge heute, es gibt wie immer keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir können hier nicht alles abdecken. Dafür ist das Thema viel zu komplex. Und ich weiß ehrlich gesagt eh nicht, ob wir heute nicht vielleicht auch wieder Gefahr laufen, dass die Folge ein bisschen länger wird und wir eine Doppelfolge draus machen müssen. Aber ich will jetzt hier keine Drohungen aussprechen. Wir schauen einfach mal, was passiert. Habt das nur bitte im Hinterkopf, falls ihr jetzt denkt, ja, da fehlt aber das und das. Ne? Also Vampire auch bei D&D und so sind die ja sehr weit verbreitet. Es kann gut sein, dass wir hier was auslassen. Wenn ihr da Aspekte habt, die euch interessieren, schreibt uns einfach auf Instagram. Wir versuchen das dann in unseren Content aufzunehmen. So, aber jetzt zu der Frage, wofür steht der Vampir eigentlich? Wie eure Antworten ja gezeigt haben, da gibt es einige Möglichkeiten. Und ich fange einfach mal mit einer an und nehme auf deine Ausführung zu den theologischen Ursprüngen dieser Gestalt Bezug. Denn was wir ja schon mal gelernt haben, ist, dass der Vampir schon irgendwie auch eine religiöse Figur ist. Und als solche spiegelt sich in ihm die dualistische Vorstellung des Mittelalters. Der Teufel als Gegenpart zu Gott, die böse, wollüstige Hexe als Gegenvorstellung zur milden und asexuellen Maria, ja, der Vampir. Insbesondere in seiner Ausprägung im 19. Jahrhundert ist er als Gegenpol zu Christus zu verstehen. Jenny, du hast die Frage ja vorhin schon in den Raum geworfen. Beide erleben eine leibliche Auferstehung, beide sind lebende Tote und damit Verleugner des Todes. Jesus ist dabei natürlich rein und gut, opferte sich, der Vampir, genau sein Gegenpart, maßlos, gierig, unrein, böse, sexuell aggressiv und trinkt von anderen. Also er opfert andere, um leben zu können.
Genau, und da nochmal, um auf deine Frage zurückzukommen, Jenny, bei Jesus natürlich dann theologisch gesehen aus eigener Kraft, weil Jesus ja wesensgleich mit Gott Vater und dem Heiligen Geist ist und beim Vampir ist es halt irgendwie das Machwerk der dämonischen Finsternis quasi, ne? Und so wie der Vampir dann das Blut anderer braucht, gibt dann Jesus sein Blut ja im Abendmahl auch für die Welt dahin. Also wirklich ganz dualistisch.
Ja,
ne?
Ja, was der Vampir ebenfalls mit Religion gemeinsam hat, die menschliche Angst vor dem Unbekannten und die Vorstellung, dass es mit dem Tod halt einfach zu Ende ist. Denn der Mensch tut sich schon ziemlich schwer damit zu akzeptieren, dass er nicht mehr sein könnte als ein verrottender Fleischhaufen. Er mag es nicht, dass nach dem Tod nichts ist und deswegen überlegen sich Religion und Mythen ja auch schon seit Jahrtausenden, wie es danach weitergehen könnte. Der Vampir liegt also im Spannungsverhältnis zwischen Leben und nicht sterben wollen, zwischen Sterben und Weiterleben nach dem Tod und auch dem Nicht-Akzeptieren, dass es nach dem Tod zu Ende ist und der Tod eben unausweichlich.
Im alten Ägypten war es ja auch schon so. Osiris wurde ja dann auch getötet und zerstückelt und dann von seiner Frau zusammengesetzt. Und ich glaube tatsächlich, der Penis war das Letzte, was fehlte. Und ich glaube, irgendein Krokodil hatte das verschluckt, wenn ich mich richtig erinnere. Das müsste ich aber nochmal nachgucken. Und erst dann, als er dann wieder zusammengefügt war und dann mit Beschwörungsriten dann wieder lebendig gemacht wurde, ist er dann ja auch zum Totengott geworden. Mhm. Was dann ja auch Ursprung des Mumifizierungsglaubens der Ägypter wurde. Ne? Also er war quasi die Urmumie.
Mhm.
Und dadurch die Auferstehung erst wieder möglich.
Bei Osiris und Achis.
Okay, das schau mich ganz fest an. Du bist ein Wildschwein. Jawohl, ein Wildschwein.
Das war also das Beschwörungs-
genau.
Ja, das war das regelmäßige Asterix-Zitat. Gehen wir zum Vampir zurück. Was natürlich in dieser Angst vor dem Tod und der Sehnsucht nach Unsterblichkeit auch liegt, ist, dass der Tod durch den Vampir hier eine gewisse Dämonisierung erfährt. Denn die Angst vor der Natur, dem Verfall und dem Tod, vor dem Unausweichlichen, Angst vor der eigenen Vergänglichkeit und, womit der Mensch ja auch besonders große Probleme hat, Angst vor der eigenen Bedeutungslosigkeit. All das symbolisiert der Vampir. Und nicht nur der Tod wird nicht nur der Tod wird dämonisiert, sondern auch die Sexualität.
Na, was schon mal da schon wieder freudisches durch, Fräulein.
Ich war einfach nur zu schnell.
Ja, ja.
Ja, die Angst vor den eigenen animalischen Trieben ist etwas, was den Menschen ja auch schon sehr, sehr lange beschäftigt. Gleichzeitig ist der Vampir aber auch eine Romantisierung, sogar eine Erotisierung des Todes. Ne? Der Sexualakt wie der Tod werden als Überschreitung aufgefasst, die den Mensch aus seinem Alltag, aus gesellschaftlichen Zwängen, aus der Monotonie der Arbeit herausreißt. Und beides ist ein Bruch. Und im 19. Jahrhundert fand diese Romantisierung in der schwarzen Romantik, auch die kennen wir ja schon ganz gut, ihren Höhepunkt. Und wenn wir es mal auch tatsächlich ganz physisch nehmen, das Saugen von Blut ist oft hochgradig erotisiert. Es ist intim, es ist körperlich, es ist grenzüberschreitend. Es ist ein Vermischen von zwei Wesen miteinander. Hinzu kommt, dass der Vampir natürlich auch häufig sehr verführerisch auftritt. Er ist schön geheimnisvoll, überlegen. Er reißt den Menschen aus der Alltagswelt in ein Reich der Lust und Dunkelheit, ermöglicht ihnen auch, sexuelle Lust auszuleben und sich von den Fesseln der Moral zu lösen und den verborgenen Trieben zu folgen, um mal Herrn Krolog zu zitieren.
Ja, und wenn er dann noch in einem schönen Schloss wohnt, ja, in einer tollen Bibliothek und dann nachts irgendwie in der Orgel sitzt.
Leider geil.
Ja, also tut mir leid, ich bin dann auch hin und weg.
Ja, was sich natürlich dahinter verbirgt, ist die Angst vor dem Verfall moralischer Ordnung. Aber gleichzeitig auch die Sehnsucht nach Leidenschaft, Erregung und Grenzüberschreitung. Also auch hier wieder gegensätzlich. Auch hier wieder liegt der Vampir in einem Spannungsfeld, das irgendwie in uns Menschen verankert zu sein scheint. Vampire existieren außerhalb der Moral, fern von Religion, Gesetzen und bürgerlichen Konventionen. Sie geben sich ihren Trieben und Gelüsten hemmungslos hin. Sie sind frei, aber auch geächtet. Es heißt, auch hier verkörpert der Vampir eine Sehnsucht, nämlich nach einem Leben jenseits der gesellschaftlichen Regeln. Er ermöglicht es, etwas Verbotenes zu tun, aber auch verkörpert er die Angst vor sozialem Ausschluss. Darin liegt natürlich auch die Angst vor Kontrollverlust, denn die Figur des Vampirs zeigt uns, dass es Dinge gibt, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, die wir nicht wissenschaftlich erklären können. Und das greift den Mensch in seinem Selbstverständnis an. Der Mensch widerlegt die Überzeugung des Menschen, der Natur überlegen zu sein. Und er zeigt uns, dass wir gerade in Bezug auf diesen ewigen Kreislauf von Werden und Vergehen an unsere Grenzen stoßen. Das gilt heute noch genauso wie im Altertum, wie im Mittelalter, dem von der Aufklärung beseelten Aufbruch in die Moderne oder dem vom Tatendrang und Überheblichkeit getriebenen Forschungs- und Entdeckerdrang des 19. Jahrhunderts. Und was tut der Mensch, wenn er keine Antworten findet? Wir kennen das. Wir brauchen nur in die Politik
zu gucken. Sich was ausdenken.
Ja, und vor allem auch ein Feindbild suchen. Ne?
Sündenbock.
Richtig. Wenn er seinen eigenen Ängsten nicht entfliehen kann, sucht er sich Objekte oder Figuren, auf die er diese Ängste projizieren kann. Und nach diesem Prinzip funktionieren Religionen, nach diesem Prinzip funktionieren Mythen, nach diesem Prinzip funktionieren auch Märchen. Und es gehört zu den archaischen Mustern unseres Lebens, unsere eigene, oft sehr diffuse Hilflosigkeit und Überforderung auf konkrete Sachverhalte oder Personen zu übertragen. Propaganda funktioniert auch so. Was der Vampir uns auch zeigt, ist die Angst vor dem Unbekannten und Fremden. Er kommt oft aus fremden, dunklen, in Anführungszeichen bitte verstehen, Ländern, also Transsilvanien zum Beispiel. Er spricht andere Sprachen, lebt nach anderen Regeln. Also er steht auch für das kulturell, religiös und sozial andere.
Und sein osteuropäischer Akzent ist ja schon auch ein bisschen sexy, finde ich.
Da. Der Vampir an sich ist ja auch ein Grenzgänger zwischen Leben und Tod. Mensch und Tier, Gut und Böse. In ihm vereint sich das abgründig Böse mit charismatischer Anziehung, die uns daran erinnert, wir alle haben eine dunkle Seite. Und das ist genau diese Faszination für das Böse, Christian, die du gerade auch angesprochen hast. Wir Menschen fühlen uns vom Verbotenen angezogen. Und der Vampir erlaubt uns die gedankliche Annäherung an das moralisch Inakzeptable. Er ist sozusagen ein Flirt mit dem Bösen. Wenn wir in die Historie gehen, war der Vampir aber auch lange ein Pestbote. Sein stinkender Atem, so glaubten die Menschen, brachte den Tod. Und so wird in vielen Berichten geschildert, dass der Atem des Vampirs wegen der blutigen Nahrung ganz entsetzlich stinke und auch sein Auftauchen kündige oft sich schon mit einem abstoßenden Geruch an.
Ja, das ist jetzt nicht so sexy.
Nein, das ist nicht ganz so sexy. Ja, und auch das Blutsaugen erinnert natürlich irgendwie auch an Krankheiten, Seuchen und insbesondere natürlich an sexuell übertragbare Infektionen, zum Beispiel die Syphilis im 19. Jahrhundert oder HIV in späteren Interpretationen. Und beides galt ja als Lustseuche. HIV vor allem in der homosexuellen Szene, Syphilis im 19. Jahrhundert. Wir haben das ja in unserer irgendeiner Weihnachtsfolge, wo es um das viktorianische England und die Bordelle und so ging, mal besprochen.
Ich wollte gerade sagen, das klingt sehr weihnachtlich.
Merry Christmas.
Naja, und letztlich, was tut der Vampir mit seinem Biss? Er infiziert ja auch seine Opfer. Sie verwandeln sich und verlieren ihre Identität. Er steht damit also auch für die Angst vor Kontrollverlust über den eigenen Körper und den Zerfall der Gesundheit. Stichwort verwandeln. Wer vom Vampir gebissen wird, verwandelt sich und verliert damit seine alte Persönlichkeit. Und dies spiegelt tiefe Ängste von Entfremdung, Verlust der Selbstkontrolle und Zerstörung des Ichs wieder. Das heißt, der Vampirmythos greift damit auch psychologische Urängste des Menschen auf. Der Vampir ist aber auch ein Mahnmal unserer eigenen Schuld. Denn obwohl wir Mord zur größten Sünde erklären, zum schlimmsten Verbrechen, töten auch wir. Ob das jetzt das Fleisch von Tieren ist oder auch die Früchte, die wir von Pflanzen nehmen. Wir nehmen, um zu leben. Und wenn wir es metaphorisch sehen wollen, wir leben, indem wir Natur und Tiere, unsere gesamte Umwelt ausbeuten. Sprichwörtlich aussaugen, wie der Vampir seine Opfer. Leben suchen, Leben fordern, Leben verzehren. Das ist unser Prinzip. Der Vampir lässt sich somit als eine Allegorie des Menschen selbst beschreiben. Und der Historiker und Kunstgeschichtler Norbert Bormann spricht diesbezüglich vom Vampirprinzip, welches das gesamte irdische Leben bestimme. Das zentrale Motiv stellt für ihn dabei das Blutsaugen in Anführungszeichen dar. Es steht symbolisch für eine Art Parasitismus. Um sich am Leben zu erhalten, muss man etwas einsaugen, sich anderes Leben einverleiben. Und im Regelfall beruht das vampiristische Gedeihen des einen Lebens auf dem Nichtgedeihen des einverleibten Lebens.
Und Blut wird ja auch als Lebenssaft bezeichnet, von daher passt das ja sehr gut.
Ja, was wir natürlich auch haben, der ewige Kampf zwischen Gut und Böse. Kennen wir nicht nur aus dem Märchen, auch der Vampir mit seiner unglaublich großen Verführungskraft prüft uns natürlich. Gelingt es uns, dem Bösen zu widerstehen oder geben wir uns ihm hin? Ja, ich bin das Opfer, ich kann nicht anders.
Mist.
Und noch etwas scheint am Vampir sehr verlockend zu sein. Und das ist jetzt der Bezug zu unserer Monsterfolge, Jenny, nämlich zu unserer Doppelfolge zum Thema Schönheit im Märchen. Für immer jung und schön zu sein. Auch das ist etwas, was den Menschen seit jeher antreibt und was letztlich den Kreis schließt. Denn in dieser Vorstellung liegt natürlich auch wieder der Versuch, dem eigenen Verfall zu entkommen. Wir sehen also, der Vampir ist eine sehr komplexe Figur, die sich immer in einem ambivalenten Spannungsfeld bewegt. Sie ist voller Widersprüche und lotet diese aus. Anziehung und Abstoß, Ekel und Faszination, Ängste und Sehnsüchte laufen in ihm zusammen. Und damit ist der Vampir die, vielleicht, These, gelungenste Projektion all dessen, was in uns schlummert, im Guten wie im Schlechten. Ein Wesen mit immensem theologischen, psychologischen und philosophischem Tiefgang. Und solange wir den moralischen Verfall, das Chaos und Katastrophen ebenso fürchten wie lieben, wird er wahrscheinlich immer weiterleben.
Mir ist jetzt klar geworden, dass wir uns jetzt eigentlich in diesem Alter beißen lassen müssten.
Also bei mir hat der Verfall schon angefangen, leider.
Ja, aber dann
bei
euch noch nicht. Ja, nee, also das ist jetzt eigentlich das Alter, ja, wo wir es jetzt, ne?
Ja, also gehen wir nach der Aufnahme mal auf den Friedhof und
wir gucken
steigen
mal,
in den Gruft hinab.
Ja, genau.
Vielleicht läuft da gerade ein
Vampir. Wir gucken
Vampir
gleich nochmal die Totenbücher, wie er unter seltsamen Umständen vielleicht gestorben ist. Dann gucken wir,
genau,
was noch da ist und budeln mal.
Ja, die Zeit tickt, tick, tack. Ja, also ich sag mal auch mit 90... will ich auch kein Vampir mehr werden.
Nee, da braucht man sich nie mehr beißen lassen, das lohnt sich nicht.
Also wenn, hast du schon recht, baust du Druck auf. Ja, bei einer Sache müssen wir noch sprechen, das hast du gerade nämlich schon angestoßen, Christian, wenn es um Vampir geht. Was ist natürlich total eng damit verbunden? Das Blut. Und wenn ich euch jetzt frage, was ihr mit Blut verbindet, werdet ihr mir wahrscheinlich zwei Assoziationen nennen.
Rot.
Ja, okay, drei Assoziationen. Also Rot und?
Leben.
Und? Gegenteil.
Ja, dann tot, ne?
Ja,
stimmt, wenn so viel Blut raus ist, ist
ist schlecht.
Ja, genau.
Genau, Blut gilt ja tausende lang als Träger der Lebenskraft. Also schon die Mediziner in der Antike wussten, Blutverlust ist irgendwie ungünstig und Blut ist existenziell für den Menschen. Es ist eben wirklich unser Lebenssaft.
Lustigerweise, heute reden wir von Blutsverwandtschaft. Das war in der Bibel zum Beispiel im Alten Testament auch nicht so.
Ah.
Da steht immer erst mein Fleisch und mein Bein, also mein Knochen. Da nach alter hebräischer Vorstellung war es dann eine Verwandtschaft über Fleisch und Knochen.
Ach, spannend.
Weil das Blut damals noch gar keine Rolle gespielt hat.
Ah, interessant. Ja, aber das hat sich ja dann im Laufe der Zeit sehr geändert. Und vor allem im Mittelalter war ja die Humoralpathologie die vorherrschende medizinische Theorie. Sie lehrte, dass ein Gleichgewicht der vier Körpersäfte, Blut, gelbe Galle, schwarze Galle und Schleim für Gesundheit sorgte. Und um ein Ungleichgewicht zu beheben, wurden eben diese blutigen Kuren wie der Aderlass durchgeführt. Man glaubte eben, dass wenn man das Blut entzieht, ein Gleichgewicht der Körpersäfte wiederhergestellt werden
Ach, könne. Du bist geschwächt. Ja gut, dann nehmen wir noch ein bisschen
Blut noch ein bisschen mehr.
Ich bin glatt schade.
Ja, genau. Also es schadete halt mehr, als dass es geholfen hat. Es gab auch Versuche, durch alchemistische Verfahren die Quintessenz des menschlichen Blutes als Heilmittel zu gewinnen. Und es liegt natürlich auch wieder eine christliche Bedeutung in dem Ganzen. Das Blut Christi nehmen die Gläubigen bis heute beim Abendmahl zu sich. Und sind wir mal ehrlich, auch Promis in Hollywood denken sich, Blut ist cool. Denken wir nur an die Eigenbluttherapie, die angewendet wird, zum Beispiel von den Kardashians, um jung zu bleiben.
In Polen wird zur Hochzeit Gänseblutsuppe gekocht, um ein langes Leben Ja, danke.
Genau. Und Bluttransfusionen gibt es ja auch noch nicht so lange, ne? Also erst, glaube ich, seit Anfang 20. Jahrhundert oder so, weil man im Prinzip ja da auch noch gar nichts über Blutgruppen und alles wusste, ne? Das kam ja dann erst die Erforschung von Blut. Genau.
Und das ist ja von einigen Religionsgemeinschaften auch abgelehnt. Ja. Also ich meine, bei den Zeugen Jehovas, wenn ich nicht irre, ne?
Genau. Sowohl wissenschaftlich als auch kulturell ist Blut recht spannend zu betrachten. Die Vorstellung von Blut als Lebensspender und Verjüngungskur haben sich ebenso gehalten wie die Assoziationen mit Krankheit und Tod. Und so trifft die also ohnehin schon symbolisch sehr aufgeladene Figur des Vampirs auf ein weiteres sehr, sehr starkes Symbol. Und das Saugen des Blutes ist damit natürlich eine Art Transfusion. Der Vampir nimmt alle Kraft und Leben zu sich, fordert gleichzeitig aber auch das Leben oder religiös betrachtet Gott heraus, indem er durch das Trinken dieses Lebenssaftes den Tod und die damit naturgemäßen Gesetzmäßigkeiten außer Kraft setzt. Und in der Vereinigung von Vampir und Blut steckt natürlich auch wieder jene Ambivalenz, die für diese Gestalt so typisch zu sein scheint. Er nimmt Leben, um Leben zu erhalten. Leben und Tod laufen hier also in einer ganz einzigartigen Weise zusammen. Also, bin immer nur ich dran.
Ich wollte gerade sagen, wo sind wir denn jetzt überhaupt?
Ja, also wir haben euch das natürlich jetzt hier alles nicht zum Spaß erzählt. Ich glaube, diese Basics muss man schon so ein bisschen wissen, um den Vampir so ein bisschen einordnen zu können. Und um dann eben auch zu verstehen, was im 19. Jahrhundert so passiert ist. Denn da begründeten Geschichten von Vampiren, Monstern, Erotik, Mordfantasien und menschlichem Wahnsinn ein eigenes literarisches Genre, das wir hier ganz gut kennen, das ich heute auch schon mal genannt habe, die Schauerliteratur. Wir haben sie in Folge 51 zum Thema Angstlust kennengelernt und falls ihr euch erinnert, Geister, Dämonen, das Gruselige, das Morbide, die menschlichen Abgründe und das Düstere, ja, das ist genau das Ding von Elena. Ja, nein, auch von der Schauerliteratur. Und da passt der Vampir natürlich richtig gut rein. Der schon erwähnte William Polidori veröffentlichte 1819 die erste Erzählung eines Vampirs, wie wir ihn heute kennen. Der lebende Untote als vornehmer Blutsauger. 1845 erschien die Figur Varney the Vampire in den sogenannten Penny Dreadful Romanen Großbritanniens. Das sind eben diese Groschenromane mit gruseligem Inhalt. Und auch der ist adelig. 1872 gesellte sich dann die verführerische Camilla hinzu, die wohl erste Vampirfrau, und die verlieh dem Vampirmythos dadurch natürlich noch eine neue sexuelle Komponente. Ja, und warum war das Ganze so erfolgreich? Vampire lösen beim Publikum ganz ambivalente Gefühle aus. Auf der einen Seite sind da sinnliche Eindrücke wie Ekel, Abscheu, Schaudern. Auf der anderen Seite Faszination und Bewunderung. Also der Vampir traf damals einfach genau den Nerv der Zeit. Schauerromane erfreuten sich im viktorianischen England großer Beliebtheit. Und auch abseits der Literatur begeisterten sich Menschen fürs Übersinnliche. Spiritismus war eine beliebte Freizeitbeschäftigung. Haben wir auch in der Folge zum Thema Spuk im letzten Jahr, glaube ich, drüber gesprochen. Also mit Hilfe eines Mediums versuchten Menschen, Kontakt zum Jenseits herzustellen. Und solche Seancen besuchte auch ein irischer Schriftsteller mit dem Namen Abraham Bram Stoker. Und dort soll er in den 1890er Jahren einen ungarischen Reisenden kennengelernt haben, der ihn von Vlad dem Fähler erzählt hat. Und damit sind wir eigentlich bei dem Urvampir schlechthin. Und wenn wir über Vampire im Märchen sprechen, also über Vampire in einer bestimmten Literaturform, müssen wir uns natürlich neben den ganzen historischen und theologischen Hintergründen auch angucken, was ist eigentlich mit diesem Urvampir los und wie prägt er bis heute die Darstellung von Vampiren.
Ja, und damit kommen wir zu Dracula. Dracula wurde 1897 veröffentlicht und ist ein Roman, wie Elena gerade schon sagte, des irischen Schriftstellers Bram Stoker.
Die zentrale Figur Graf Dracula ist der wohl berühmteste Vampir der Literaturgeschichte. Der Vampirroman Dracula folgte einer ganzen Reihe von Geschichten über Vampire, die in der Romantik und später im 19. Jahrhundert zu einem beliebten Topos der Literatur wurden. Das Genre des Schauerromans wurden sie zugeordnet und weil Stoker Elemente wie alte Schlösser, Ahnen, Flüche und übernatürliche Erscheinungen in seinem Roman verwendete, passte das natürlich super gut. Besonders beeinflusst und beeindruckt war Stoker von der Erzählung, von der du gerade auch schon erzählt hast, Camilla des Iren Joseph Sheridan Le Fanu. Und so sollte auch Stokers Roman zunächst in der Steiermark spielen. Ich habe ein bisschen so Grüezi. Grüezi. Der Peter ist da und die Heidi und sie auch der Dracula.
Aber die Steiermark ist in Österreich, nicht in der Schweiz, Schatzilein. Aber das macht nichts. Nein, das ist kein Problem.
Egal, aber so vom
ja,
Alpen.
Das stimmt,
von
ja.
Alpen und Alpen-Vibe.
Ja. Ja.
Aber in der Steiermark, die ist berühmt für ihre für ihren Kürbisanbau, ne? Für das Kürbisöl. Also das wird dann auch ein bisschen gruselig werden.
Okay, ja. Durch den gruseligen Kürbis.
Ja.
Ja, und in diesem frühen Text ließ er seinen Protagonisten Jonathan Harker das Grab einer aus der Steiermark stammenden Vampirin entdecken. Und dieser Text wurde dann posthum 1914 als eigenständige Kurzgeschichte unter dem Titel Draculas Gast veröffentlicht. Bram Stoker hat auch das Buch The Land Beyond the Forest, Facts and Fancies from Transylvania aus dem Jahr 1888 der schottischen Reiseschriftstellerin Emily Gerard als Informationsquelle genutzt. Sie beschreibt dort die Sagengestalt Nosferatu, den Stoker mit Untoter übersetzt. Bereits 3 Jahre zuvor hatte sie in einem Magazin über den Volksglauben der Bewohner von Siebenbürgen berichtet. Stoker war mit einem, wie du schon erzählt hast, Elena, ungarischen Orientalisten Arminius Wembery bekannt und von dem wurde er auf die Figur des Vlad Tepes.
Tepes.
Ja, mein Rumänisch. aufmerksam gemacht und das war die Inspiration für seine Hauptfigur Dracula. Auf dem Punkt gehe ich gleich aber nochmal näher ein.
Ich auch.
Okay, dann gucken wir mal, was sich da ergänzt und was sich vielleicht doppelt.
Ich habe dazu nichts vorbereitet.
Zum Glück. Ja, zur Zeit des Romans war das heutige rumänische Transsilvanien, also Siebenbürgen, ein Teil des Königreichs Ungarn und der KUK-Monarchie Österreich-Ungarn. Jedoch war Stoker in seinem gesamten Leben niemals an diesem exotischen Ort seines Romans. Er stellte deshalb umfangreiche Nachforschungen an und durchforstete Bibliotheken und Archive, vor allem die des British Museums. Als Unterlagen dienten ihm Militärkarten, Vampirsagen und Berichte englischer Reisender. Seine Recherchen waren so genau, dass selbst die Zugfahrpläne, die im Roman genannt werden, mit der Wirklichkeit übereinstimmten. Das finde ich schon ganz schön krass, ne? Und diese und andere Daten entnahm er damals geläufigen Reiseführer. Da ist mir nochmal klar geworden, was das alles für ein Aufwand war, das damals zu recherchieren. Besonders ist auch die außergewöhnliche Form des Romans, weil er sich aus Tagebuchversatzstücken verschiedener handelnder Personen zusammensetzt und dadurch aus verschiedenen Perspektiven erzählt wird.
Ja, dann gehen wir mal zum historischen Dracula über. Du hast ihn ja schon erwähnt und auch an dem kommen wir nicht vorbei. Er steht ja hier als Holzfigur auch vor uns auf dem Tisch. Und für viele sind Vlad der Dritte und Dracula ein und dieselbe Person. 1431 geboren wurde sein Vater, ebenfalls ein Vlad. 1431. Das ergibt keinen Sinn.
Also da erzähle ich mal ganz schnell eine Anekdote. Mhm. Wir waren ja auch in Rumänien.
Ja.
Und wir haben uns ja auch das Schloss Bran angeschaut. Ja. Und wir haben damals ein kleines schwarzes Kätzchen gefunden. Und das hieß immer Vlad the Cat. Ja.
Das stimmt, genau. Und wir waren sogar in Sigisoara in Schäßburg in dem Haus, in dem Zimmer, wo er geboren sein soll. Ne? Und da lag dann auch touristisch aufbereitet ein echter Vampir im Sarg, der sogar etwas Deutsch sprach. Ja.
Ja. Und der ist dann, wenn du als Touri da rein kamst, ist er dann aus dem Sarg gesprungen und hat versucht, alle zu erschrecken.
Ja, und er hatte echt so einen billigen
Polyestermantel
an. Also die hätten sich, ich war ein bisschen enttäuscht, die hätten sich ein bisschen mehr Mühe geben können.
Ja.
Also sah nicht so schön, der hätte mal meine Beauty-Tipps hier.
Ja, apropos Beauty, wir haben auch in Schloss Bran festgestellt, dass Vlad und Christian ziemlich ähnliche Nasen haben.
Nee, ich glaube, das war ein anderer König von Rumänien. Nee, aber, nee
das wirklich? War Vlad. Ach, wir haben noch ein Foto davon, wie du neben ihm stehst.
Ja, guck mal.
Ja, vielleicht zeigen wir euch das mal auf Insta.
Ja, also gegen einen hübschen Gesichtserker ist auch nichts einzuwenden.
Absolut nicht. Es ist ja auch dein Markenzeichen. Ja, jedenfalls, der Vater von Vlad hieß auch Vlad und wurde zum Ritter geschlagen und nannte sich von da an Vlad Dracul, also der Drache. Und sein Sohn, der berühmt-berüchtigte Vlad, nannte sich Vlad Draculea, also kleiner Drache. Und da das rumänische Wort Drac auch Teufel bedeutet, wurde dieser Beiname auch als Sohn des Teufels verstanden. Da der Drache in der christlich-abendländischen Kultur jedoch eher das Böse symbolisiert, das überwunden werden sollte, gilt es einigen Quellen zufolge als unwahrscheinlich, dass Vlad der Zweite, also der Vater, sich selbst diesen Namen gab.
Der Vater.
Vater, Entschuldigung.
Wir sind halt hier im Pott, sorry.
Bisschen Dialekt muss schon sein.
Ich kann auch nicht aus meiner Haut. Wie auch immer, ob er sich den Namen jetzt selbst zugelegt hat oder nicht, sein Sohn erhielt postum noch einen viel böseren Beinamen, nämlich Vlad Cepic, was Vlad der Fähler bedeutet. Und das liegt daran, dass er eine Vorliebe für Hinrichtungen durch Pfählung gehabt haben soll. Und dabei gab es verschiedene Methoden, je nachdem, ob ein schneller oder ein langsamer Tod des Opfers erreicht werden sollte. Pfählen ist ja im Hinblick auf Vampir auch ein sehr wichtiges Motiv. Ja, und eine dieser Methoden war, jetzt wird's eklig, also wenn ihr es nicht hören wollt, spult gerne 1-2 Minuten vor. Eine dieser Methoden war, je ein Pferd an die Beine des Opfers zu spannen und einen angespitzten Pfahl schrittweise durch den Anus oder die Vagina in dessen Körper zu treiben, bis er wieder aus dem Körper hervortrat.
Boah. Ja? Wo kommt er denn dann wieder raus? Aus dem Kopf? Nein, ne?
Ja, da wo halt Brust, Platz ist, wo irgendwo. Platz ist, ja, da wo es am weichsten ist, zwischen den Knochen irgendwo.
Wahrscheinlich vorne, ne?
Oh. Ja.
Okay. Ja. Die wesentlich grausamere Methode war aber, das Ende des Pfahls nicht zu spitz zu machen, zu ölen und dann aufzustellen. Also während die Opfer sich nun durch ihr eigenes Körpergewicht immer mehr aufspießten, wurde durch den nicht spitzen und geölten Pfahl gleichzeitig verhindert, dass sie zu schnell durch Schock oder durch die Verletzung lebenswichtiger Organe starben.
Und die Organe wurden dann so aufgestaucht, ne?
Ja. Ja, also dieser Tod am Pfahl war wirklich sehr langsam, sehr qualvoll und sein Eintreten dauerte manchmal Stunden oder sogar Tage. Es gab auch Berichte, die sagten, dass es Opfer gab, die durch den Unterleib oder durch die Brust gepfählt wurden, was dann einen vergleichsweise schnellen Tod zur Folge hatte und angeblich ließ Vlad häufig die Pfähle nach unterschiedlichen geometrischen Mustern anordnen und die Pfahlhöhe entsprach wohl auch dem Rang des Opfers.
Ah ja.
Ja, und zur Abschreckung ließ man die Leichname oft für Monate an den Pfählen verwesen. Allerdings muss man an dieser Stelle wieder einmal sagen, hier mischen sich historische Fakten und Legende. Vlad hat zwar Menschen gepfählt, die Zahlen von 20.000 bis 100.000 Pfählungen, die vor allem in deutschen Flugschriften genannt werden, sind aber übertrieben und hatten eher eine politische und abschreckende Funktion.
Ich glaube, 100.000 Einwohner hatte Transsilvanien damals gar nicht.
Ja, viele dieser Schriften, das muss man ganz klar sagen, dienten der Dämonisierung Vlads. Er galt zwar in Rumänien als Verteidiger gegen die Osmanen, aber im Westen, ja, erarbeitete er sich eben den Titel als grausamer Tyrann. Außerdem war die Pfählung nicht seine Erfindung, sondern eine damals nicht unübliche Hinrichtungsmethode. Vlad hatte sie zwar als Geisel in der Türkei kennengelernt, aber auch in Europa wurde sie angewendet. Und vor den Städten verwesten oft die toten Körper auf ihren Pfählen als Abschreckung gegen Diebe, Lügner und Mörder. Vlad sagte man nach, er habe sogar ein Festmahl in einem Wald von Pfählen gehalten und deren Blut getrunken. Da gibt es auch einen ganz berühmten Holzschnitt von. Ja, die deutschen Erzählungen über die Gräueltaten Vlads berichten außerdem von Folterung, Feuertod, Verstümmelungen, Ertränkungen, Enthäutungen, Röstungen und Kochen der Opfer. Andere sollen gezwungen worden sein, das Fleisch ihrer Freunde oder Angehörige zu essen oder ihre Kopfbedeckung an den Kopf zu nageln. Das ist aber alles historisch nicht belegt, aber man sieht daran, das hat sich bis heute irgendwie gehalten. Also die Taktik hat funktioniert.
Propaganda mal wieder, ja.
Man kann wohl sagen, Vlad hat Menschen gepfählt. Viele Menschen, aber eben nicht solche astronomisch hohen Zahlen. Und er hat seine Grausamkeit strategisch genutzt, um seine Macht zu festigen. Die Vorstellung, dass man Vampire mit einem Pfahl töten kann, stammt übrigens auch nicht von Vlad dem Pfähler. Auch das wird ihm ja gerne mal zugeschrieben. Nein, auch das hat ältere und breitere folkloristische Wurzeln, besonders im osteuropäischen Aberglauben. Und auch sonst ist es fraglich, wie sehr Bram Stoker Vlad Cepic tatsächlich als Vorlage genutzt hat. Stoker verwendete den Namen Dracula, nachdem er in einem Reiseführer eben darauf gestoßen war. Und in diesem Reiseführer wird Vlad III. Kurz als Dracula, ein Kämpfer gegen die Türken, erwähnt, aber ohne Details. Also da steht nichts von Fällen oder irgendwelchen anderen Grausamkeiten. Und er erwähnt nirgendwo in seinen Notizen, also Bram Stoker, oder auch im Roman selbst, dass Vlad Menschen gepfählt oder besonders grausam gewesen sein sollte. Also es gibt keine Hinweise darauf, dass er die Geschichte von Vlad Tepes im Detail kannte. Außerdem ist die Figur Draculas im Roman ja auch kein rumänischer Nationalheld, sondern ein aristokratischer, übernatürlicher Vampir mit Wohnsitz in Transsilvanien, was nicht mit Vlad III. Identisch ist. Vlad war nämlich Fürst der Walachei und nicht Transsilvaniens. Zur Inspiration haben wohl eher osteuropäische Volkslegenden, irische Aberglaube, zeitgenössische, okkulte und medizinische Texte und die allgemeine Gothic-Stimmung dieser Zeit beigetragen. Aber nicht nur Vlad Tepes hat zur Bildung des Vampirmythos beigetragen, insbesondere wenn es um die vorhin bereits angesprochene Bedeutung von Blut geht, die ja einen wichtigen Teil dieser Figur ausmacht, spielt eine weitere historische Figur eine wichtige Rolle. Eine weibliche Figur, deren Namen ihr eigentlich auch kennen müsst.
Erzsébet Báthory.
Genau, besser bekannt als die berüchtigte Blutgräfin. Sie lebte von 1560 bis 1614, war von höchstem ungarischen Adel und ist Gegenstand einer grausigen Legende. Angeblich soll die Gräfin Báthory hunderte Jungfrauen getötet haben, um in ihrem Blut zu baden und so ewig jung und schön zu bleiben. Waren es am Anfang Dienstmägde, die ihr zum Opfer fielen, kamen später auch Töchter aus vornehmen Familien dazu, die ihr zugeführt wurden, um sie ins gesellschaftliche Leben einzuführen.
Hat ja nicht so toll funktioniert, wenn sie nur 54 geworden ist.
Ja, offensichtlich ist da etwas schiefgegangen. Möglicherweise ist aber auch hier wieder mehr Legende als Wirklichkeit. Fakt ist, Erzsébet war sehr mächtig. Ihre Familie war eine dynastisch bedeutende Familie im Laufe der Zeit. Konzentrierte sich diese Macht immer mehr bei Erzsébet. Mit 11 war sie bereits mit dem Grafen Ferenc Nádosdy verlobt, mit 14 verheiratet und nach dessen Tod 1604 erbte sie nicht nur dessen gesamtes Vermögen, sondern ein Jahr später beerbte sie auch ihren kinderlosen Bruder Stefan und so besaß sie Lehen, Güter und Immobilien von Transsilvanien bis nach Österreich. Einige wichtige strategische Burgen gehörten auch dazu. Sie wurde also auch immer reicher, agierte zudem als Familienoberhaupt, wollte nicht mehr heiraten und war die reichste Frau Ungarns, was für eine Frau zu der damaligen Zeit sehr ungewöhnlich war.
Also muss man ja irgendwas andichten, damit man die los wird.
So. Das ist genau das Stichwort, Christian, denn genau zu dieser Zeit beginnen auch die Gerüchte. Man hat schon zu Lebzeiten ihres Mannes den beiden nachgesagt, dass sie wohl sehr sadistisch sein sollten. Er soll ihr angeblich seine liebsten Foltermethoden beigebracht haben.
Und wie romantisch.
Ja, und ihre liebsten Opfer sollen junge Mädchen gewesen sein, mit denen sie nicht gerade freundlich umgegangen ist. Schläge mit der Stachelpeitsche, heiße Münzen auf die Haut pressen, Mundwinkel auseinanderziehen, ihre Opfer nackt durch den Schneeschleifen und die berühmt-berüchtigte eiserne Jungfrau. Als Magd, so erzählte man sich zu dieser Zeit, komme man nie mehr lebend aus dem Dienste der Báthory heraus. Ja, und die sie nicht umbrachte, machte sie einfach zu ihren Komplizen, die beispielsweise die Räume für sie vorbereiteten oder die Opfer verschwinden ließen. Manche wiederum sprechen auch davon, dass sie unter epileptischen Anfällen litt und in rasenden Jähzorn verfiel. Es ist aber so, wie wir es in unserer Blaubart-Folge schon über Gilles de Rais gehört haben, dem angeblichen historischen Vorbild von Blaubart, was ja auch nicht so deckungsgleich war. Erzsébet Báthory war mächtig und deswegen konnte sie halt machen, was sie wollte. Und erst als sich der Landespalatin eingeschaltet hat, sammelte er Beweise und stürmte dann am 29. Dezember 1610 ihr Schloss und erwischte sie dann, wie er beschreibt, angeblich auf frischer Tat. Sie wurde dann unter Hausarrest gestellt und auf ihrer Burg gefangen gehalten, wo sie nach 4 Jahren starb und es als World Champion Lady Vampire of All Time sogar ins Guinness Buch der Rekorde schaffte.
Hä? Hey, was ist das denn für eine Kategorie, bitte?
Hatte ich auch
das ausgedacht?
Ja, mal davon abgesehen, dass ich diesen Fakt auch ziemlich absurd finde und auch irgendwie geschmacklos, ist es wie so oft. So ganz eindeutig ist die ganze Geschichte eben nicht. Ganz im Gegenteil. Das Problem beginnt schon damit, dass man Erzsébet in ihrem eigenen Prozess gar nicht zu Wort kommen ließ. Die Aussagen ihrer Dienstboten wurden unter schwerer Folter erzwungen. Namen der getöteten Mädchen konnten sie nicht nennen. Und trotz 225 Zeugenaussagen, was echt eine Menge ist, ist nicht belegbar, dass Erzsébet Báthory wirklich eine Mörderin war. Es ist wohl so, dass man wirklich Leichen gefunden hat auf der Burg. Allerdings war Erzsébet oft auf Reisen. Es lebten zahlreiche Menschen zu dieser Zeit auf der Burg. Es herrschte viel Krieg, es gab Seuchen wie die Pest. Und die Gräfin hatte Heilerinnen auf ihren Burgen und auch Erzsébet selbst konnte heilen. Allerdings waren diese Heilmethoden recht brutal und konnten für Unwissende wie Folter wirken. Naja, und wenn wir bedenken, dass das 17. Jahrhundert auch die Hochzeit der Hexenverfolgung in Europa war, dann sind heilende Frauen ja eh so eine Sache gewesen. Hinzu kam, dass sie als Calvinistin außerdem eine religiöse Außenseiterin unter Lutheranern war und Georg Turzo, also der Palatin, der Erzsébet letztlich überführt hatte, hatte schon vor ihr andere hochadlige Witwen kaltgestellt, um sie um ihren Besitz zu bringen.
Was ist sich ja gelohnt zu haben.
Auch eine Masche.
Ja.
Was ist also die Wahrheit? Die Legendenbildung setzt sich nach ihrem Tod fort und die bekannteste Geschichte über sie wird erst 100 Jahre nach ihrem Tod geschrieben. Der Jesuit Laszlo Turocsi will zeigen, warum der Protestantismus so gefährlich für Ungarn ist und wird dazu richtig kreativ. Und jetzt kommt nämlich gleich das, was ihr alle kennt. Als Erzsébet Báthory eine Dienstmagd einmal so heftig ohrfeigt, dass Blut spritzt, bekommt sie einige Blutspritzer ab und merkt dann plötzlich, meine Haut verjüngt sich.
Ein Wunder.
Ja, und darauf hat sie dann entschlossen, systematisch junge Frauen zu töten und in deren Blut zu baden, um ewig jung zu bleiben. Und das Bild von Erzsébet in dieser blutgetränkten Wanne ist eben das, was man mit ihr sofort in Verbindung bringt. Und es ist eben genau auch dieser Aspekt, der in den Vampirmythos Einzug gehalten hat. Nämlich die Besessenheit von Blut und die Sache mit der Unsterblichkeit. Inwieweit dann aber wiederum Bram Stoker darauf zurückgegriffen hat, ist umstritten. Die Schauerliteratur im 19. Jahrhundert, man kann es sich ja denken, nahm die Báthory-Legende natürlich sehr gerne auf, weil sie genau die Themen der schwarzen Romantik bediente. Dass Erzsébet möglicherweise unschuldig und Opfer eines patriarchalen Systems war, wird auch heute kaum thematisiert. Stattdessen ist sie eine typische Figur des Vampir-Genres geworden, mit der sich ordentlich Geld verdienen lässt. Also in ihrer Burg, da ist zum Beispiel auch die eiserne Jungfrau dann ausgestellt. Selbst wenn wir aber davon ausgehen, dass Erzsébet unschuldig ist, hat sie aber eine Sache mit der Figur des Vampirs gemeinsam. Ihre Dämonisierung sagt nicht viel über sie aus, dafür aber viel mehr über uns. Sie ist eine Projektionsfläche der Faszination für Mord und menschliche Abgründe, für Hypersexualisierung von möglicherweise lesbischen Frauen, unsere Ablehnung des Fremden und natürlich unser verachtendes Frauenbild, das sagt, dass Frauen immer jung und schön sein müssen und nicht altern dürfen. Und ich glaube, man hat sehr viel rausgehört mit dem, was wir vorher auch alles besprochen haben, wie viele Bezugspunkte da wirklich zu dieser Vampirfigur auch liegen. Obwohl sowohl Vlad Tepes als auch Erzsébet Báthory nicht wirklich das Vorbild waren, wie es ihnen nachgesagt wird.
Bleibt jetzt auf jeden Fall noch zu klären, wie wird denn der Vampir im Roman charakterisiert?
Also ich muss gestehen, ich habe den Roman nicht gelesen. Ihr beide schon?
Ich habe ihn angefangen, ich bin noch nicht ganz durch.
Ich habe ihn auch angefangen.
Okay. Ja.
Aber ich möchte ihn tatsächlich durchlesen.
Ja, ich auch.
Ja, der Vampir Dracula ist der Antagonist des Romans, klar. Er zeichnet sich durch List und Grausamkeit aus, sowohl gegen Menschen als auch gegen andere Vampire. In seinem Roman lässt Stoker den niederländischen Professor van Helsing, das ist ja der Gegenspieler von Dracula, sagen, ich habe meinen Freund Arminius, kennen wir jetzt schon den Namen, von der Universität Budapest gebeten, mir einiges über den Mann mitzuteilen. Es muss tatsächlich jener Voivode Dracula gewesen sein, der sich in den Türkenkriegen berühmt gemacht hat und noch Jahrhunderte später wurde er als der klügste und gescheiteste, aber auch als der tapferste der Söhne jenseits der Wälder gerühmt. Diese mächtige Denkkraft und Entschlossenheit hat er mit ins Grab genommen und führt sie nun heute gegen uns ins Feld. Zitat Ende.
Und jenseits der Wälder, lateinisch Transsilvas, ne? Jenseits der Wälder Transsilvanien, klar.
Genial.
Und dieser Arminius ist der, den ich vorhin schon einmal erwähnt habe, nämlich Arminius Wormberry, ein Professor für Völkerkunde in Budapest. Auf den geht er zurück und wird halt dann auch als Person im Roman genannt. Und dieser Professor gab Stoker diese Information über den quasi echten Dracula, ne, wenn wir es mal so nehmen. Auf den Vampir Dracula geht Stoker noch im selben Kapitel näher ein und setzt damit die Grundlage aller Charakterisierungen von Vampiren bis heute. Laut Van Helsing stirbt der Nosferatu nicht wie die Biene, wenn er sticht, sondern erhält
die Biene, wenn sie sticht.
Doch nicht der Nosferatu, sondern erhält dadurch Kraft. Er ist so stark wie 20 Männer und schlauer als jeder Sterbliche. Er besitzt die Nekromantie, hat also die Sehergabe der Toten und Macht über die Toten in seiner Nähe. Kann sie dann alle aufstehen lassen. Er ist grausam und gefühlskalt. Er kann wann und wo und auch in welcher Gestalt er will erscheinen. Also es sind schon echt coole Skills, wenn man es mal so nimmt.
Ja,
ne?
Ich finde es nicht so schlecht.
Er hat auch Macht.
Mal ein bisschen.
Er hat auch Macht über die Elemente und auch über Tiere, vor allem die, ich sag mal, dunkleren, böseren Tiere wie Füchse, Ratten, Fliegen, Fledermäuse oder Wölfe. Und diese Anspielung hat man auch ganz viel im Roman mit den Fliegen in der Irrenanstalt. Er kann sich größer und kleiner und sogar unsichtbar machen.
Mega.
Finde ich cool.
Ja. Ne? Natürlich kann er nicht sterben, solange er sich vom Blut der Lebenden ernähren kann. Er hat keinen Schatten und kein Spiegelbild. Das ist ja auch immer so typisch, woran man einen Vampir erkennt. Trotz der ganzen Superpower gibt es aber Regeln, die beachtet werden müssen. Und zwar, er darf nicht eintreten, wenn er beim ersten Mal nicht eingeladen wird. Einmal eingeladen kann er immer wieder kommen, aber beim ersten Mal musst du ihn erstmal hereinbitten.
Ja, weil er halt höflich ist. Das ist halt ein Gentleman.
Ja. Er fragt erst, bevor er dich aussaugt. Ja.
Der Tag ist sein Gegner, denn wenn ihn die Sonne berührt, zerfällt er zu Staub. In seiner Heimaterde, also in seinem Sarg oder auf einem verruften Platz, kann er alles tun. Fließendes Wasser kann er nur zu Ebbe oder Flut passieren. Jetzt hatte ich mir gedacht, weil du vorhin gesagt hast, Ela, du wärst eine Vampir-Nixe, wie das mit dem Wasser funktioniert. Aber
ja, ich bin ja dann so eine besondere. Also da kommen dann nochmal neue Skills.
Auch dafür. Da hat die Evolution Lösungen gefunden, bin ich mir sicher.
Ja, und was auch typisch ist, Knoblauch oder christliche Symbole wie ein Kreuz können ihm seine Macht entziehen. Ein Zweig wilder Rosen hindert ihn daran, seinen Sarg zu verlassen.
Aha, das wusste ich nicht.
Das wusste ich vorher auch nicht. Und eine geweihte Kugel, die man in seinen Sarg schließt, kann ihn töten. Mhm. Auch ein Flock ins Herz oder die Enthauptung können ihn töten. Aber wie gesagt, er ist schlau.
Ja.
Er wird als hochgewachsen, dünn und bleich beschrieben, mit spitzen Eckzähnen, roten Augen, einer Adlernase.
Hallo, was guckst du jetzt zu mir?
Und Augenbrauen, die darüber fast zusammenwachsen. Okay, kann man vielleicht mal zupfen, aber gut. Nee, so schlimm sind... Also ich stelle mir schon so richtig buschige...
Ich glaube, Christian wollte darauf hinweisen, dass es nicht so schlimm ist.
So schlimm sind die nicht. Hallo, was ist falsch mit dir?
Also, upsi.
Er trägt einen langen Schnurrbart.
Komm du mir nach Hause, Fräulein. Komm du mir nach Hause.
Und schwarze Kleidung. So, dann bin ich mal weg. Tschüss.
Wenn die Jenny in der nächsten Folge nicht mehr sitzt, dann wisst ihr genau, wer sie auf dem Gewissen hat.
Ich wollte noch kurz anmerken, diese Idee von, ich muss den Vampir einladen, damit er zu mir kommen kann, passt natürlich total zu dieser Ambivalenz, die ich vorher beschrieben habe, weil das natürlich voraussetzt, dass du ja schon in dir die Bereitschaft hast, dich ihm hinzugeben. Und das ist ja eben genau das, also er zwingt sich dir in dem Sinne ja dann gar nicht mehr auf, sondern du sagst einfach, ja, dann... Nimm mich halt.
Ist wie in der christlichen Moral, die Bereitschaft zur Sünde muss da sein, genau. Und dann lässt du sie auch zu.
Genau, ja. Und da sieht man ja dann wieder mal, wie das auf diese menschliche Zerrissenheit auch anspielt, ne?
Also eigentlich bist du am Ende selber schuld, so sieht es nämlich aus.
Genau. So ist es.
Weil du frech warst.
Ja, allgemein lässt sich in der Figur des Dracula natürlich die Widersprüchlichkeit des 19. Jahrhunderts deutlich wiedererkennen. Sowohl in der Literatur als auch in der Schauerliteratur und damit in der Figur des Draculas kommt sie zum Ausdruck. Denn was war die Situation? Die Wissenschaft damals war auf dem Vormarsch, gleichzeitig wird die Hinwendung zum Unerklärlichen zelebriert und das Geheimnisvolle und Mystische romantisiert. Der Adel klammert sich an seine Privilegien, während die sozialistische Revolution bereits brodelt und während Mythen, Sagen und Märchen in der realen, immer technischer werdenden Welt an Bedeutung verlieren, erobern sie die fiktive Welt der Literatur. Und so ist Bram Stokers Dracula auch deswegen der Urvampir schlechthin, weil er vielfältige Interpretationsmöglichkeiten zulässt. Literarisch, psychologisch, gesellschaftskritisch und symbolisch. Und wir können ja mal gucken, ob wir irgendetwas finden, was davon auch auf den Vampir unseres letzten Märchenstunde-Märchens zutrifft. Also behaltet mal den einen oder anderen Punkt vielleicht im Hinterkopf.
Ich muss sagen, bevor ich das Buch angefangen habe zu lesen, ich bin ja noch nicht ganz durch, aber habe ich auch gedacht, dass das viel klarer schon vielleicht von Anfang an ist, was er für eine Figur ist. Aber das kommt ja eigentlich die ganze Zeit, wird es nie wirklich gesagt.
Genau. Hier Robert Louis Stevenson in Jekyll und Hyde macht es auch so, dass es immer nur angedeutet wird. Das ist in der Schauerliteratur nicht unüblich.
Oder Gerbitzhausen.
Ne? Genau, ja. Weil du eben mit diesem Schauern und dieser Möglichkeit von, was wäre wenn und was ist es jetzt wirklich, spielst. Und das ist natürlich schon sehr clever. Es ist immer besser, Hinweise zu geben, als immer direkt alles zu zeigen. So, aber zurück zu Dracula. Zum einen ist Dracula das Symbol der Angst vor dem Fremden und der Kolonialisierung. Ne? Also in Umkehrung quasi. Nicht wir gehen dahin und kolonialisieren, sondern da kommt plötzlich jemand von weit her und tut das Ganze uns an. Dracula ist natürlich eine sexuelle Bedrohung. Er ist als Spiegel der prüden viktorianischen Gesellschaft und der Doppelmoral ein Symbol für die Angst vor Sexualität, Trieben und Instinkten. Und das alles wird auf ein monströses Gegenüber projiziert. Das Frauenbild spielt auch eine sehr, sehr große Rolle. Reißen wir auch nur ganz kurz an. Frauen wie Lucy und Mina schwanken zwischen Tugendhaftigkeit und Verführung. Dracula emanzipiert Lucy durch seinen Biss. Sie wird danach sexualisierter, aggressiver und muss vernichtet werden. Das ist übrigens ein Aspekt, der sehr gut in der neuen Nosferatu-Verfilmung von Robert Eggers herausgearbeitet wird. Die kam letztes Jahr ins Kino. Jetzt kommt ja schon wieder eine neue. Und da wird sehr deutlich gezeigt, wie Mina durch Dracula wirklich auch eine sexuelle Emanzipation erlebt. Wir haben natürlich auch hier wieder Wissenschaft versus Aberglaube. Ne? Der Vampir trifft auf Van Helsing. Er ist der Widersacher der Moderne. Er steht für Krankheit und Degeneration. Ne? Vampirismus kann auch als Metapher für Syphilis gesehen werden, was damals ja, wie gesagt, sehr verbreitet war. Und wir hatten es schon, er ist der religiöse Gegenspieler Christi. Und die Stärke des Romans liegt gerade darin, dass es auch hier keine eindeutigen Antworten gibt, sondern dass es quasi nur ein Sammelbecken für Ängste, Wünsche und Konflikte seiner Zeit ist, aber auch unserer heutigen Zeit. Denn dass Bram Stokers Dracula in Sachen Vampirvorstellung immer noch das Maß aller Dinge ist, zeigt, dass wir in ihm immer noch viel von dem sehen, was uns auch heute noch beschäftigt. Alle anderen Darstellungen von Vampiren werden an ihm gemessen, auch wenn er natürlich sehr viel ältere mythologische Vorstellungen unterschlägt. Auch das muss man sich bewusst sein. Und wenn wir nach Vampiren zum Beispiel im Märchen suchen, dann suchen wir ja irgendwie automatisch nach Dracula. Und ich muss zugeben, das habe auch ich getan. Und naja, wie sehr mich da unser Märchenstundenmärchen befriedigt hat, da können wir ja gleich mal drüber sprechen.
Aber bevor wir den Schwenk zu unserem Märchenstundenmärchen machen, möchte ich doch noch einmal auf andere literarische Werke eingehen, weil wir haben ja schon gehört, der Vampirroman ist sehr verbreitet. Der Vampirroman ist ein literarisches Werk, das Vampire zum Thema hat. Klar, dabei handelt es sich in der Regel um Vampire im mythischen Sinne, also untote, blutsaugende Wesen. Aber es gibt auch Romane über psychologische Vampire, also Menschen, die glauben, Vampire zu sein und sich auch als solche benennen. Vampirromane werden traditionell oft der Horrorliteratur zugerechnet, müssen aber nicht zwangsweise diesem Genre angehören. Die ersten Vampirerzählungen stellten Vampire als blutrünstige Monster oder gefährliche Verführer zum Bösen dar. Die Menschen mussten ihnen widerstehen und sie bekämpfen. In den späteren Romanen wurde die Figur des Vampirs zunehmend komplexer und mit entsprechenden, vielfältigen Charakterzügen ausgestaltet. In der modernen Unterhaltungsliteratur variiert die Darstellung weitgehend. Ich habe jetzt hier mal so ein paar Grundschemen gemacht. Und zwar einmal die klassische Darstellung, in dem Vampire einfach als gefährliche Gegner des Menschen da sind. Dann als Mythologisierung. Vampire sind ja auch häufig die Gegenspieler zu Werwölfen. Oder Vampire als Wiedergänger oder halt unsterbliche Menschen. Es gibt auch eine Vermenschlichung. Vampire haben Gewissen oder Moralvorstellungen, die mit den Menschen in Koexistenz oder Freundschaft leben. Vor allem gerade in der modernen Vampirliteratur. Und es gibt auch, was du gesagt hast, Christian, die Fledermaus verwandelt sich zum Vampir und wieder zurück in so Kinderserien. Es gibt natürlich auch eine Verharmlosung, Vampire in Kindergeschichten, Vampire, die sich vielleicht dann auch nicht vom Menschenblut ernähren. In den ersten literarischen Erzählungen traten Vampire alleine oder in Kleingruppen auf. In modernen Werken kommen auch Vampirclans mit zahlreichen Mitgliedern vor. Wir wissen ein bisschen, auf was das hinausläuft. Die nach gemeinsamen Regeln zusammenhalten und oft auf eine lange Geschichte zurückblicken.
Da mal die Frage, habt ihr Twilight gelesen?
Yes.
Nee, weder gelesen noch gesehen habe ich auch nicht vor.
Ja. Alle Bände habe ich gelesen, gesehen habe ich, glaube ich, den ersten oder vielleicht auch noch den zweiten Film, aber dann wurde es echt, man konnte es von Anfang an schon nicht aushalten, aber ja, wir gehen, würde ich sagen, gleich mal drauf ein. Ja, Vampirromane können in der modernen Belletristik sowohl Fantasy- oder Science-Fiction-Romane sein, historische Romane, sie können aber auch in der Gegenwart spielen. Die Vampirromane, die in der heutigen Welt spielen, zeigen oft Vampire, die gelernt haben, sich mit modernen Gegebenheiten auseinanderzusetzen. Zum Beispiel saugen sie nicht mehr Menschen unbedingt das Blut aus, sondern sie konsumieren
Blutspendebeutel oder auch Getränkedosen. Ich weiß nicht, wie macht ihr das so? Wo habt ihr euer Blut versteckt?
Also ich verrate meine Tricks nicht.
Oder ernähren sich vielleicht auch von Tieren und gar nicht unbedingt von Menschen. Wobei es ja dann immer heißt, das Tierblut ist nicht so effektiv wie das Menschenblut. Aber ich fange mal ganz am Anfang an. Das hatte Elena auch schon gesagt. Die erste Vampirerzählung der englischen Literatur war der Vampire von John Polidori.
Ja, ich glaube, John William Polidori, weil ich glaube, ich habe ihn immer William gerade genannt. Ne? Nicht, dass das hier zu Verwirrungen führt.
Genau, aus dem Jahr 1819. Möchte ich jetzt auch gar nicht mehr so doll eingehen drauf, aber die Hauptfigur, der Lord Ruthven, war halt einfach die typische Vampirfigur, die sich auch bis heute etabliert hat.
Aber das ist ja dann also mitten in der Zeit, in der auch die Grimmschen Märchen langsam veröffentlicht wurden. Ja.
Genau. Genau, das Interessante...
Zweite Auflage, glaube ich, 1819, ja.
Mhm. Mhm. Und das Interessante fand ich, dass in der deutschen Literatur tatsächlich durch Goethe schon 1797 der Vampir oder die Vampirin in der deutschen Literatur bekannt wurde durch das Werk Der Braut von Korinth. 1820 erschien Melmoth, der Wanderer von Charles Robert Maturin, ein Klassiker der Gothic-Zeit. Hier geht es ähnlich wie bei Faust um den Verkauf der Seele, die nur erlöst werden kann, wenn eine andere Seele angeboten wird. 1842 erschien Verney the Vampire. Verney. Ja, irgendwann
ja. Probier's auf Französisch, Jenny.
Verney the Vampire von James Malcolm Reimer. Und das ist genau, was Ella auch schon so ein bisschen erwähnt hat, aus dem sogenannten Penny Dreadful Groschenroman. Und Untertitel war, fand ich super, das Blutfest.
Und das ist die Bluthochzeit.
Und ja. Es erhielt auch, was es versprach, nämlich düstere Friedhofsszenen, aufgebrochene Gräber, schrille Entsetzensschreie, schmerzende Blutsauger. Und hiermit wurde der Vampir einem breiten Publikum nahegebracht.
Ja, man muss sich einfach vorstellen, das gab es vorher so ja nicht. Ne? Das ist einfach was völlig Neues gewesen, was die Schauerliteratur da auch in Gang gesetzt hat.
Genau. Und als Inspirationsquelle galt ja auch Camilla aus dem Jahr 1872, genau. Und das hat ja Dracula von Stoker maßgebend beeinflusst. Und da ist die erste lesbische Vampirin und der Schauplatz ist ein düsteres österreichisches Schloss. Und der Schlossherr nimmt eine junge Frau namens Camilla nach einem Kutschenunfall zu sich auf. Und daraufhin sterben Mädchen auf unerklärliche Weise und auch die Tochter des Schlossherrn fällt ihr zum Opfer. Und erst als ein Bild auftaucht, das beweist, dass Camilla eine Vorfahrin des Schlossherrn ist, erkennt er, dass sie vielleicht untot ist. Ah. Machen wir jetzt mal einen Sprung, ein bisschen mehr in die modernere Zeit, nämlich den Roman von Stephen King von 1975. Der beschäftigt sich auch mit dem Vampirthema und dem Dracula-Stoff mit dem Titel Brennen muss Salem. Interview mit einem Vampir habe ich gelesen. Anne Rice 1976 ist einer von, das wusste ich zum Beispiel nicht, von 13 Bänden. Also ich habe da tatsächlich noch ein bisschen was vor.
Also irgendeinen der Bände habe ich mal gelesen vor, aber auch bestimmt schon, wie alt bin ich? Ja, vor ungefähr 20 Jahren.
Ja, bei mir ist es auch schon lange her und wie gesagt, ich habe nur Interview mit einem Vampir gelesen.
Den Film kenne ich, den mochte ich damals auch, habe ich jetzt schon ewig nicht mehr gesehen.
Ich auch ewig nicht mehr.
Genau,
ich
mochte den der ist auch gut, ja. Und das Buch ist auch gut. Unter der Chronik der Vampire. Und der letzte erschien tatsächlich 2014. Also die hat ja Ewigkeiten an diesem Imperium da geschrieben. Ja, hier ist die Hauptfigur Lestat de Liancourt. Sohn eines verarmten französischen Landadligen, der nicht nur durch seine Taten, sondern durch einen älteren Vampir zum Vampir gemacht wurde. Auch unterscheidet sich Lestat zu Dracula in Bezug auf homoerotische Züge, weil dieser auch gerne Männerblut trank. Außerdem stehen hier nicht mehr die Vampirjäger im Vordergrund, sondern die Vampire sind Fokus der Handlung und das ist eine sehr neue Darstellung in diesem Genre, weil man da auch wirklich mitbekommt, wie die unter dieser Situation, dass sie nicht sterben können, leiden. Und in Interview mit einem Vampir wird ja ein kleines Mädchen zu einem Vampir und sie leidet halt maßlos darunter, dass sie halt niemals erwachsen werden kann und immer nur als Kind gesehen wird und auch nie irgendwie, obwohl sie ja schon vom inneren Gefühl eine Frau ist und auch vielleicht sexuelle Erfahrungen machen will, wird das halt niemals passieren, weil sie halt immer in diesem Körper dieses kleinen Kindes gefangen ist.
Ja, das denkt halt das Ganze weiter, ne? Das ist eben genau dieses, was bedeutet es wirklich, wenn du unsterblich bist.
Genau. Ja. Deswegen sage ich, wir sind gerade in einem guten Alter. Ja. Na, also sonst...
Noch nicht zu verbraucht. Ja.
Und jetzt muss ich natürlich Twilight erwähnen von Stephenie Meyer. Okay, Emotionen können gleich raus. Ist im Deutschen übersetzt als bis bla bla bla, also bis zum Morgengrauen oder so die Reihe. Ist erschienen ab 2006.
Und so lange ist das schon her, meine
Güte. Ja, das, genau, das erste Buch. Und damit ist ein ganz neuer Hype des Genres ausgelöst worden. Denn die Liebesgeschichte zwischen der Schülerin Bella und dem Vampir Edward war ein absoluter Hype. Und es gab ja dann auch die Verfilmungen.
Ja, das hat damals wirklich richtig eingeschlagen. Ich habe mich auch durch die Bücher gequält. Ich weiß gar nicht mehr warum, weil ich mir wirklich, jetzt bin ich mal arrogant, bei jedem zweiten Satz dachte, das müsste man eigentlich so und so schreiben. Das ist stilistisch einfach schlecht. Es ist halt sprachlich einfach kein gutes Buch. Das muss, kann man, das
Frauenbild auf jeden Fall.
Es ist ein super, ne? Ich meine, sie ist Mormonin.
Ja, das muss man. Das macht sie ja auch nochmal anders.
Hört seltsam, man raus. Ja. Es ist sehr toxisch, wenn man das auf heutige Maßstäbe runterbrechen wollen. Aber es hat, das muss man einfach sagen, es hat einfach einen Nerv damals getroffen.
Ja, weil man sich halt schon mit dieser Bella als Mädchen identifizieren kann, weil sie ja im Prinzip jetzt nicht so wahnsinnig besondere Eigenschaften hat. Das ist ja im Prinzip sehr viel Identifikationspotenzial und dann auch diese Faszination, dass man da irgendwie einen Vampir kennenlernt.
Ja, es wärmt halt diesen Urgedanken des Ganzen auf, fügt halt so pseudomäßig neue Sachen hinzu, von wegen, die haben dann diese Evolution durchlaufen. Weiß nicht, der Gedanke an sich ist ja nicht uninteressant.
Hätte man aber literarisch...
Ja, und auch storytechnisch. Ne? Ja. Es hat halt einfach dramaturgisch auch wirklich Schwächen. Wir müssen das jetzt ja gar nicht zu weit ausführen. Es ist letztlich natürlich auch Geschmackssache. Aber es war halt ein Ding, ja.
Genau, und dadurch ist das ja auch nochmal komplett nochmal hochgekocht, dieses ganze Genre. Und es sind ja wahnsinnig viele Vampir-Romane danach entstanden, die noch auch mehr so ein als bisschen. Genau, und die auch so ein bisschen auf dieses Liebesgeschichten-Thema.
Nein, das wurde ja Vampire Diaries gab es ja zum Beispiel auch.
Genau.
Das wurde dann sehr auf diesen Fokus, auf dieser unmöglichen Liebe gelegt. Ja.
Genau.
Was natürlich auch dann vielleicht inzwischen ein Reiz des Vampirglaubens ist, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Falls ihr jetzt denkt, wann kommen die endlich mal zur Sache? Da gab es doch noch dieses Märchen. Ja, nach 1,5 Stunden. Es ist soweit. Und als wir das Märchen ausgesucht haben, hat Jenny ja sofort eine Sache gesagt oder gefragt. An welches Märchen erinnert euch das?
An Fitjas Vogel. Mhm. Total. Also der Anfang hat mich total an Fitjas Vogel erinnert. Mich hat nur geschockt, soll ich sagen?
Ja.
Ich dachte nämlich irgendwie, dass das vielleicht wie bei Fitjas Vogel die Schwestern wiederkommen. Aber die sind ja dann einfach tot und werden auch nie wieder erwähnt. Tja.
Ja, also über Fitjas Vogel, für die das jetzt noch nicht ganz einordnen können. Wir haben darüber in unserer Blaubart-Folge, der Folge 53, gesprochen. Und damit gehört das Mädchen und der Vampir zu einer ganz bestimmten Unterkategorie von Märchen, nämlich eigentlich den Blaubart-Märchen. Das waren die Märchen, in denen wir es mit einem Frauenmörder zu tun haben. Und das ist unser Vampir hier ja ganz eindeutig. Ja, aber was ist unser Vampir noch? Das werden wir noch herausfinden. Aber ich glaube, erstmal kommt der Christian mit ein paar Infos und Hintergründen zu diesem Märchen.
So sieht's aus. Denn das Märchen, was wir ausgesucht haben, stammt aus dem Band Balkanmärchen aus Bulgarien von August Leskin. Das ist im Verlag Diederichs in der Reihe Märchen der Weltliteratur, die erst vor wenigen Jahren eingestellt wurde. Also die haben um die 90 Jahre diese Buchreihe veröffentlicht, mit mehreren Dutzend Bänden auf jeden Fall. Und es wurde 1915 zuerst veröffentlicht auf Deutsch, eben in dieser Reihe. Leskin selbst hat das aus einer bulgarischen Sammlung entnommen, die von 1889 bis 1913 herausgegeben wurde, und zwar abwechselnd vom bulgarischen Ministerium für Volksaufklärung bzw. der bulgarischen Gelehrtengesellschaft bzw. der bulgarischen Akademie der Wissenschaften. Also schon wirklich eine wissenschaftliche, ethnologische Forschungs- und Sammelgeschichte. Leskin selbst verweist auf die Zweigeteiltheit des Märchens in seinen Anmerkungen. Den ersten Teil haben wir gerade schon gehört, ne? ATU 311, Mädchen beim Menschenfresser bzw. Rettung durch die Schwester. Mhm. Wobei das ja hier mit der Rettung durch die Schwester nicht so richtig passiert eigentlich. Ne? Klar, Verweis zu Kinder- und Hausmärchen 46, Fitjas Vogel. Der zweite Teil ist ATU 407, die Teufelsbraut. Diesen gibt es aber nur in Österreich und den ehemaligen deutschsprachigen Ostgebieten, wie zum Beispiel dem Bannat, wo Jennys Vorfahren hierher kommen.
Das ist also eine Familiensage quasi.
Also du bist auch
unser Familienmärchen ist das.
Ja, und viel mehr konnte ich leider nicht herausfinden. Das ist alles.
Also das habe ich mir schon gedacht, dass das bestimmt nicht viel zu finden dazu gibt.
Nee, wie fandet ihr denn das Märchen so in Bezug auf das Thema Vampire?
Enttäuschend.
Naja, was heißt enttäuschend? Also ich finde den Vampir da schon auch gruselig und also angsteinflößend irgendwie. Mir hat ja das Blut gefehlt, also beziehungsweise in diesem Menschenfleisch muss ja vielleicht noch Blut drin gewesen sein. Ne? Dass es dann aber auch gekocht wird und nicht roh gefressen wird vielleicht, dann wäre mehr Blut wahrscheinlich dran gewesen. Aber es ist eben nicht so. Und auch, dass der, gut, also Friedhof dann und da durch so eine Grabplatte in so ein unterirdisches Ding, fand ich schon cool. Aber es war halt nicht so wie bei Dracula, eben bei Stoker, dieses Schloss mit Orgel und ja, so. Ja. Es ist so ein bisschen eine nicht so aristokratische Version des Vampirs. Eher so ein bisschen bodenständiger, erdverbundener im wahrsten Sinne des Wortes und dadurch dann auch so anders düster, sagen wir, als die gängige Vorstellung von Vampiren, die ich zumindest so hatte, sagen wir so.
Also ich fand es in dem Sinne enttäuschend, weil im zweiten Teil der gar nicht mehr erscheint. Und das hat mich irgendwie enttäuscht, weil ich dachte mir, vielleicht gibt es dann irgendwie noch einen Twist mit dem Vampir oder so. Aber es ist ja eine komplett andere Geschichte plötzlich. Ne? Es hat ja plötzlich gar nichts mehr dann mit dem Anfang zu tun.
Ja, so ist ein bisschen verwaschen irgendwie. Auf der einen Seite werden die ersten beiden Schwestern nicht wiederbelebt oder gerettet. Auf der anderen Seite wird der Vampir aber gar nicht für seine Untaten zur Rechenschaft gezogen. Zumindest erfahren wir nichts davon. Ne?
Ja, sie ist dann einfach da weg.
Genau, ja.
Und dann hat Glück. Und wahrscheinlich holt er dann die nächsten. Geschichte mit dem Zaren da weiter.
Sie hätte theoretisch auch bei einem Zauberer gefangen sein können oder so. Also
irgendeinem Menschenfresser.
Genau, oder wie eben bei Fitjas Vogel, da diesem Serienmörder, oder wie bei der Räuberbräutigam oder sowas.
Ja, genau.
Das hätte halt eigentlich nicht ein Vampir sein müssen. Und ich finde, der Titel, Das Mädchen und der Vampir, weckt halt super krasse Assoziationen. Und
ja, deswegen habe ich mich voll gefreut, dachte ich mir, boah, mega Mädchen.
Und ich glaube, das wird vielleicht auch dem einen oder der anderen Hörer, Hörerin so gegangen sein, weil eben genau bei Vampir wir an all das denken, worüber wir jetzt 1,5 Stunden schon gesprochen haben.
Genau.
Und in dem Märchen ist das eben gar nicht. Und du hast einen interessanten Punkt gesagt, Christian, dass das alles etwas bodenständiger wirkt. Vielleicht kann man auch sagen, ein bisschen volksnah, als wir das von Bram Stokers Dracula kennen. Denn ich habe mir das Ganze ja wieder so ein bisschen interpretatorischer angeguckt. Ich beschränke mich jetzt hier auch wirklich nur auf den Vampir, nicht auf alle anderen Aspekte, die da vielleicht auch noch drin sind, weil dann, Leute, machen wir hier einen Fünfteiler draus. Ne? In dem Märchen, und das ist, glaube ich, der große, wichtige Punkt, den wir von unserem Vampir-Vorstellung unterscheiden müssen, das ist eigentlich nicht wirklich so dieser charismatische Verführer à la Graf Dracula, sondern wirklich ein dämonisches Wesen. Ne? Da ist das Menschenfleisch, das hängt konserviert am Haken, er täuscht seine Opfer systematisch und tötet. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, ich glaube, du willst das schon einwenden, Christian?
Ja, weiß ich nicht. Also mein Einwand wäre, der verkleidet sich ja schon als Kaufmann.
Genau,
ne? Und mit der Mutter war der ja auch so ein bisschen flirty unterwegs, fand ich. Ne?
Ja, also so ein bisschen ist es aber so eine richtige Romantisierung oder Erotisierung haben wir nicht.
Das stimmt. Ne? Kaufmann ist jetzt auch nicht so wie irgendwie Graf oder so.
Genau, also er ist auf jeden Fall nicht der schöne Aristokrat.
Genau, also schon wohlhabend irgendwie, weil Geld scheint da ja auch eine gewisse Rolle zu spielen, bei der Mutter vor allen Dingen, dass sie ihre Töchter da weggibt. Ne? Aber also der hat die so ein bisschen bezierzt, aber wir erfahren auch nicht so, dass der so ein heißer Feger ist. Ne?
Ja.
Und Superkräfte hat er ja anscheinend auch nicht, wenn er sich verkleiden muss.
Genau, nicht verwandeln, sondern verkleiden, richtig.
Genau. Ja, der Vampir ist halt hier wirklich eher so der Täuscher, der Betrüger, der Gestaltwandler. Ne? Er verwandelt sich halt mehrmals da in irgendwelche jungen Freier und wirbt da um die Töchter. Er nutzt die Armut und Notlage der Mutter aus und seine wahre Natur zeigt sich dann im unterirdischen Reich, abgeschottet vom Licht und der Welt. Das heißt, er steht hier auch für die Täuschung durch äußeren Schein. Ne? Das Motiv der Maske ist hier eigentlich sehr zentral. Er ist eine Verkörperung der Angst, dass das Vertraute oder Attraktive in Wahrheit tötet. Sein kann. Und es reflektiert natürlich auch eine Warnung an junge Frauen, sich nicht von Äußerlichkeiten täuschen zu lassen und sich vielleicht auch nicht allzu schnell irgendeinem Freier an den Hals zu schmeißen. Andererseits haben die Mädels hier in der Geschichte auch gar keine Wahl, weil die Mutter sie einfach verscherbelt. Eigentlich ein sehr schönes Beispiel für die weibliche Notlage, in der sich sowohl Mütter als auch Töchter befinden und der Frage, ich habe kein Geld, ich habe keine Mittel, ohne Mann funktioniert es nicht. Ich als Mutter, was muss ich tun? Ich muss meine Töchter loswerden und die Töchter, ja, ich muss halt mich verkaufen lassen.
Ich frage mich nur, ob er sie getötet hätte, wenn sie das Menschenfleisch gegessen hätten. Ob die dann quasi auch eine Vampirin dadurch geworden wären.
Ob das dieser Transformationsprozess gewesen wäre, ne? Ich habe mich nämlich auch gefragt, sehen die Schwester ihn denn wirklich in seiner Vampirgestalt oder bleibt er die ganze Zeit in der Gestalt, in der die Mutter ihn gesehen hat? Das erfahren wir halt auch nicht.
Nee, das stimmt.
Und das ist ja genauso ein wichtiges Detail, oder?
Das stimmt. Ich habe das für mich in meiner Fantasie gedacht, dass er dann in seinem unterirdischen Reich natürlich
sich verwandelt wieder,
als Vampir dann auch.
Und dann einen Umhang trägt.
Und schwarzen Kajal.
Ja.
Auf jeden Fall symbolisiert der Vampir hier den Tod, die Isolation und das Unterirdische. Sein Haus ist ja diese unterirdische Höhle auf einem Friedhof, erreichbar durch das Anheben einer Grabplatte. Also das erinnert so ein bisschen an eine Gruft.
Ich muss an den Hof der Wunder denken.
Ja, genau, bei Glöckner von Notre Dame. Ne? Ja. Und das betont natürlich eindeutig seine Zugehörigkeit zum Totenreich. Aber gleichzeitig isoliert ihn das ja auch von den anderen ruhenden Toten. Ne? Also er hat halt hier schon diese exponierte Stellung. Und dass da Leichenteile an den Haken hängen, ist natürlich ein Bild des Todes und der Verderbnis und gleichzeitig auch ein Kontrast. Er selbst ist unsterblich, konserviert im Tod, das Fleisch aber verwest, auch wenn er vielleicht versucht, es länger haltbar zu machen. Was sehr, sehr stark ist, ist natürlich die göttliche Rettung durch Glaube, Tugend und Reinheit. Die jüngste Tochter betet mehrmals zu Gott. Gott erhört sie. Erst mit einem Fluchtweg, erst dann mit diesem magischen Koffer, was auch immer das sollte. Aber ihr Glaube und ihre Unschuld letztlich retten sie, da wo die älteren Schwestern sterben mussten.
Ich hätte da schon wieder eine sexualisierte Bedeutung übrigens, dass der Koffer nur von ihr geöffnet werden kann und mit einem Haar verschlossen ist. Aber ich möchte das jetzt hier nicht weiter ausführen.
Ja, lassen wir so stehen.
Ja, die Profis wissen, was ich meine.
Ja, aber gerade dieser Aspekt der Frömmigkeit, wir wissen ja, dieses Kreuz oder Weihwasser als Mittel gegen den Vampir, das ist natürlich etwas, da können wir relaten, das erkennen wir irgendwie wieder. Der Vampir erscheint hier ja auch als eine Art Prüfung oder dämonische Versuchung, die nur durch Tugend, Intelligenz und Gottvertrauen besiegt werden kann. Und der Vampir verliert ja dann auch am Ende, weil er dieser göttlichen Hilfe nichts entgegenzusetzen hat. Wie gesagt, der Vampir ist hier auch irgendwie ein gesellschaftskritisches Symbol. Die Mutter gibt ihre Töchter aus der Armut weg. Ne? Also was haben Frauen für einen Platz in der Gesellschaft? Und vor allem, was bedeutet das, welcher Gefahr sie letztlich damit ausgesetzt sind? Also der Vampir nutzt ja wirklich ein sehr großes Machtgefälle aus, was letztlich auf Ausbeutung, Menschenhandel und sexuelle Gewalt auch hindeutet. Damit ist es natürlich auch wieder dieses klassische Gut- und Böse-Thema, was wir im Märchen auch haben. Man muss dem Bösen widerstehen, auch wenn es erstmal stärker scheint. Auch wenn man glaubt, man hat keine Handlungsmöglichkeiten. Irgendeinen Weg gibt es immer hier eben, wenn du auf Gott vertraust, dann wird er dir schon den richtigen Weg zeigen. Wir haben auch das klassische Erlösungsmotiv, was wir in Märchen immer wieder finden. Das Mädchen wird durch Gottes Hilfe und auch durch seine eigene Klugheit vielleicht gerettet, weil sie hat ja die tolle Idee, dass sie sich da diesen Koffer wünscht. Und sie ist letztlich auch diejenige, die von Armut den Prinzen heiratet. Also sie überschreitet auch wieder dieses große soziale Gefälle. Ja, die Zweiteilung der Geschichte, Christian, die hast du ja gerade schon angesprochen. Wir haben im ersten Teil das Mädchen, das mit dem Bösen konfrontiert wird und im zweiten Teil trifft sie dann auf das Gute, nämlich den Prinzen. Aber das bekommt man eben auch nicht einfach so, einfach geschenkt, sondern auch dafür muss sie irgendetwas tun. Naja, und der Prinz immerhin, finde ich, das muss man dem Märchen vielleicht auch zugutehalten, ist natürlich hier nicht so der große Retter. Ja, er rettet sie aus der Armut, er ist wieder das Ziel, aber den Weg zu ihm, den geht sie ja selbst. Und da kann man schon sagen, dass sie vielleicht sich auch so ein bisschen emanzipiert. Ne? Und dass der Vampir hier vielleicht auch genau auf diese weibliche Emanzipation anspielen soll. Ansonsten habe ich es ja gerade schon gesagt, den Vampir jetzt als Figur hätte es, glaube ich, irgendwie
fast nicht gebraucht.
Nicht gebraucht, oder? Also es ist so ein bisschen ersetzbar.
Ja, es hätte auch eine andere Schreckensgestalt sein können.
Ja, ne? Deswegen hat mich das ein bisschen enttäuscht.
Ja, kann ich in dem Sinne nachvollziehen, auf jeden
Fall. Wir erwarten halt mehr.
Ja, oder dass sie ihn mit einer List irgendwie austrickst oder so, wie das bei Fitjas Vogel ist. Mhm. Ne? Sowas hätte ich dann erwartet, dass da irgendwie so eine Wendung kommt und dann besiegt sie ihn.
Ja, auf der anderen Seite emanzipiert sie sich ja schon eben, wie gesagt, im zweiten Teil der Geschichte auch mit weiblicher Hilfe von dieser Alten, die dann quasi dann die Mutter aus dem ersten Teil, also wegnimmt quasi, also die, ihre eigene Mutter gibt sie in die Fänge des Mörders eigentlich, des potenziellen Mörders, aber diese andere alte Frau führt sie dann ihrer wahren Bestimmung zu den Prinzen eben, ne? Oder in der glücklichen Ehe oder wie auch immer man das dann
sieht. Ja, genau. Also ich finde halt, vielleicht kann man das auch so zusammenfassen, der Vampir hier passt halt ganz gut, was wir anfangs zu diesen, ja, im alten Volksglauben verankert und so, da finde ich, passt der schon ganz gut rein. Er hat aber nicht diese exponierte Stellung, wie wir ihm vielleicht die zugeben, genau, weil wir einfach mehr erwarten. Ne? Wir erwarten von Vampiren einfach viel, viel mehr, weil Vampire natürlich inzwischen etliche Erscheinungsformen haben und weil das, was wir lieben an Vampiren, wenn wir es denn lieben, auch ein fester Bestandteil der Popkultur ist. Und das ist in diesem Märchen, nee, das wird nicht so geliefert.
Ja, man muss natürlich dann nochmal den historischen Kontext sehen. 1915, wie gesagt, auf Deutsch, das erstmal veröffentlicht. Und das war ja sogar noch vor dem Stummfilm Nosferatu, ne?
Genau.
Also da war der Vampir-Hype ja noch überhaupt nicht im Schwanger, ne? Und dann hat sich gedacht, ach, ist lustig, ist exotisch vielleicht auch. Krass, ein Vampir taucht hier mal auf, ne?
Naja, und wenn wir natürlich wieder den realen Vampirglauben zugrunde legen, dann ist das natürlich schon eine beruhigende Botschaft, dass man zeigt, oh, Frömmigkeit ist halt ein Mittel gegen diese Form des Bösen. Und wenn wir das historisch sehen, dann ist die Warnung vor falschen Ehemännern, die ja in diesem Märchen sehr deutlich liegt, natürlich auch total real und die Rolle der Braut hier vergleichsweise schon fast fortschrittlich.
Genau. Aber das macht ja wunderbar den Übergang zur Rolle des Vampirs im Märchen
allgemein. Da bin ich so gespannt.
Weil auch da kann ich echt nicht viel sagen, denn eigentlich kommt er darin so gut wie nie vor tatsächlich. Bei der Recherche für unsere Märchenstundenmärchen war ich schon wirklich schweißgebadet ab einem gewissen Punkt.
Oh nein.
Als ich dann aber endlich auf das Mädchen und der Vampir gestoßen bin. Ich hatte vermutet, dass ich dann eher im südosteuropäischen Raum, also Rumänien, Balkan, fündig werde und habe die entsprechenden Bände in meinem Bücherregal gewälzt, aber mein Archiv schwieg sich beharrlich aus. Ich habe nichts gefunden. Und dann war der Punkt erreicht, ne? Mal wieder, dass ich das Internet gefragt habe. Und auch hier hat das geholfen. Und da bin ich eben dann durch Suchmaschinensuche auf die Buchausgabe eben gestoßen, die ich jetzt gerade genannt hatte. Vampire haben nämlich auch gar keinen eigenen ATU. Also wie bereits erwähnt, ist unser Märchen ja eben teils eine vampirisierte Variante von Fittichers Vogel letztlich. Aber als Motiv E251, klingt wie Lebensmittelzusatz, ist aber hier ein Erzählmotiv, sind so in der Märchenforschung eben kategorisiert worden. Also sie tauchen durchaus mal auf, aber sehr selten. Es gibt durchaus noch ein paar wenige andere Märchen, wo Vampire auftauchen, also vampirische Varianten von ATU 312, Mädchenmörder, also Blaubart quasi. ATU 307, Prinzessin im Sarg, ne? Jenny, du erinnerst dich vielleicht an die schwarze Prinzessin von Wilhelm Busch, die du in der Buchfolge, glaube ich, vorgestellt hast. Ja. Ne, genau. Und es gibt auch Variationen von ATU 451, Mädchen sucht seine Brüder. Dort gibt es dann einen blutsaugenden Oger. Also da haben wir das Blutmotiv, aber Oger ist ja, eine
anderes,
Sagengestalt, ein Fabelwesen und kein Untoter, kein Wiedergänger. Ne? Und ansonsten spielen Vampire tatsächlich im Märchen keine Rolle.
Das finde ich total spannend, weil wenn
hätte ich so auch nicht erwartet. Ich habe zwar gedacht, ja klar, auf dem Balkan gibt es da bestimmt tausend Vampirmärchen.
Genau.
Und dann gucke ich da so rein und dann war nichts da.
Ich dachte halt, das ist so eine Sache von den Grimms, wo ich dachte, ja, das kann man ja verstehen, dass bei denen vielleicht der Vampir nicht so. Und ich dachte
der
auch,
Vampir war nicht deutsch genug.
Genau, ne? Genau. Und dann habe ich gedacht, naja, aber sobald wir weiter östlich gehen, dann
klar.
Ist nur. Nee, das finde ich auch krass. Vor allem, wenn wir über Vampire in der Popkultur reden, dann könnten wir daraus ja jetzt allein eine ganze Folge machen. Ja. Also keine Sorge, machen wir jetzt nicht. Aber das finde ich so krass, weil die sind so überpräsent und so faszinierend, vielleicht auch faszinierender. Wir haben ja schon über Hexen gesprochen, wir haben über Meerjungfrauen gesprochen. Vielleicht stehen die da schon nochmal ganz oben und trotzdem im Märchen.
Aber ich finde das schon interessant, weil in der deutschen Literatur, mit Goethe hatte ich ja vorhin erzählt, ist ja der Vampir eigentlich relativ früh gewesen, noch früher als in der englischen Literatur zum Beispiel. Und dass der dann so gar nicht
ist irgendwie nicht so eingeschlagen scheinbar,
ist.
Genau, ja. In Vorbereitung auf die Folge habe ich natürlich überlegt, wie ist mein Vampirbild, wie ist das zustande gekommen, was waren meine ersten Berührungspunkte mit Vampiren.
Ja.
Und soweit ich mich erinnern kann, also ich hatte auf jeden Fall eine Hörspielreihe, die kleine Schule der Vampire, da hatte ich mehrere Folgen.
Ja.
Irgendwie eine Folge hieß, es gibt nichts jutet, außer es blutet oder so. auf ziemlich humoristische Art und Weise, wo dann wirklich so ein, in der Schule Vampire quasi ausgebildet werden. Ne? Die werden dann aber scheinbar auch erwachsen, also ein Widerspruch zu diesem Volksglauben. Und die haben dann so Unterrichtsfächer wie Blutproben rausschmecken. Und einer dieser Vampire kann eben kein Blut sehen, wird dann ohnmächtig. Und dann hat er in seiner Prüfung da Ketchup und sagt dann, oh, das ist Blutgruppe A oder was ne? und so. Und besteht dann irgendwie, weil das gefälscht wird oder so. Auch Professor Polidori tritt da lustigerweise auf. Ne? Oder natürlich hier, was in den 90ern ja auch ganz bekannt war, der kleine Vampir, diese Serie, diese Fernsehserie.
Die habe ich geliebt.
Ich weiß gar nicht, ob das ursprünglich Bücher waren und, oder ob die Bücher nachträglich geschrieben wurden. Ich glaube, es beruht auf der Buchserie ursprünglich. Aber ich habe das, ich habe das durch die Fernsehserie halt kennengelernt. Mega. Ne?
Lustigste Folge, mein Bruder und ich haben die immer wieder geguckt, meine Oma hatte die aufgenommen, ist, wo die mit dem Zug fahren und dann haben die den Sarg vom Rüdiger dabei und dann sitzt da so eine ältere Dame und dann veralbern die die ganze Zeit und erzählen, was da drin ist. Das ist so, wenn ich diese Folge nochmal sehen könnte, das war so unfassbar lustig.
Aber haben wir nicht mal auf YouTube gesucht und da irgendwie einen Ausschnitt oder sowas?
Ja, einen Ausschnitt vielleicht. Das ist auch schon ewig.
Ja,
ja, aber das würde ich, schade, würde ich unterschreiben. Also Rüdiger hat mich auch durch meine 90er-Kindheit begleitet.
Oder halt so ganz alte Sachen, so Looney Tunes-mäßig. Mhm. Ne? Dann so diese ganzen alten Cartoons, wo dann da die Fledermäuse in Vampire. Ja. Oder Graf Dacula natürlich. Kennt ihr das? Die Vampirente? Das habe ich auch schon 30 Jahre bestimmt nicht mehr gesehen, aber ich fand das richtig cool mit dieser großen Haushälterin, die so komisch gesprochen hat.
Nee, das kenne ich nicht. Okay,
das lief früher, bei meiner Oma war ich jetzt ab und zu geguckt, aber da war ich relativ jung. Das ist nicht so lange gelaufen oder wurde dann nicht mehr wiederholt.
Ja.
Aber es war schon halt, also alle hatten Cape auf jeden Fall.
Ja, immer.
Auch außen schwarz, innen rot, ne, damit das Blut nochmal wieder gespiegelt wird. Ich wusste als Kind auch, dass Vampire kein Sonnenlicht vertragen, dass sie keinen Schatten werfen, dass die sich nicht im Spiegel angucken können und so. Ne? Das ist das, was ich von klein auf mit Vampir eben verbinde.
Ich glaube, da ist auch jedes Kind irgendwie mit vertraut. Also ich habe ja auch so überlegt, auch mit Blick so Popkultur und was magst du gerne und so. Und bei mir ist es wirklich eher das klassische Bild des Vampirs. Also ich mag halt den kultivierten Adel mit böser Anziehungskraft.
Und Schloss.
Und Schloss.
Und Bibliothek
und
im Schloss,
bitte. Kutsche. Ja, genau. Bibliothek auch, nehme ich auch gerne. Ich mag nicht so gerne diese Vampir-Darstellungen wie bei Blade, bei Underworld, bei 30 Days of Night, wo die einfach wirklich nur Monster sind und wirklich die sich mit Kreischen auf dich stürzen und dein Blut saugen wollen. Das finde ich lame. Und ich glaube auch, wenn Vampire nur das gewesen wären, dann wären sie auch nicht so toll. Weil
das glaube ich auch.
Ich glaube, was Vampire ausmacht, das ist zumindest mein kleines Fazit vielleicht, ist diese Menschlichkeit, die da drin steckt.
Und dieser aristokratische Reiz, diese Eleganz auch. Ne?
Genau.
Nicht diese plump, ich schlachte dich jetzt nieder, sondern ich verführe dich erstmal und dann, wenn es zu spät ist, dann beiß ich zu. Ne?
Ja. Weil ich glaube, so würden sie auch nicht überleben, theoretisch.
Genau.
Weil wenn sie nicht schlau wären,
und sexy.
Sondern nur so animalische Wesen, dann würden die das nicht.
Deswegen,
weil ich meine, dafür gibt es auch genug Mittel, um die zu töten.
Genau, aber deswegen finde ich gerade im Horrorgenre hast du das ja dann häufig, weil natürlich sind Vampire auch im Horrorgenre sehr beliebt, aber gerade wenn es eben diese rein animalischen Kreaturen sind, die dann eigentlich, ich weiß nicht, nur weiße Haut, Glatze, spitze Zähne, rote Augen. Also da denke ich mir, ja, das ist dann mir schon wieder zu generisch, weil das kann ich mit anderen Monstern, habe ich das auch.
Das ist dann beliebig irgendwie.
Genau.
Klar, der hat dann spitze Zähne und irgendwie einen Umhang oder so. Ne?
Genau.
Aber dieser besondere Reiz des Vampirs, den würde ich auch eben in den gerade ausgeführten
Dingen sehen. Er nicht nur dieses Monster ist.
Ja.
Ne? Das finde ich
dieser
halt.
Dieser Facettenreichtum.
Genau, ja. Tja. Aber warum hat es das dann nicht ins Märchen geschafft?
Ja, eigentlich schade. Also ich könnte mir schon ein paar Vampirmärchen so vorstellen. Vielleicht schreiben wir mal eins.
Ja, vielleicht.
Ja.
Finde ich nicht schlecht. Weil das finde ich wirklich.
Das fehlt noch, ja.
Wir haben ja alles von Seejungfrauen bis Hexen hat alles irgendwie Einzug gehalten.
Ja.
Auch wenn es jetzt wie bei der Hexe zum Beispiel natürlich auch nur eine bestimmte märchenhafte Facette ist. Aber dass der Vampir, das finde ich überraschend, muss ich sagen.
Ja, fand ich auch. Ja. Tatsächlich. Ja, und wenn ich gleich beim Griechen nicht so viel Knoblauch gegessen habe und Ellen und Jenny daran verstorben sind.
Deswegen mag ich nämlich auch keinen Knoblauch. Siehst du, es ist einfach so.
Aber eine Sache muss ich euch noch ganz kurz sagen. Es kommt ja ein neuer Dracula-Film raus. Dracula, die Auferstehung.
Ach so, heißt der Dracula? Heißt der nicht Nosferatu?
Ja.
Nur vielleicht heißt er auch Dracula.
Ach, keine Ahnung.
Da war jetzt doch nicht dazu.
Jedenfalls kommt ja ein neuer Dracula-Film.
Ja.
Also Vampirfilm, sagen wir Vampirfilm. Es kommt ein neuer Vampirfilm Ende Oktober und ich finde, wir haben ein Märchen-Pod-Date.
Ja, da gehen wir rein.
Das machen wir.
Auf jeden Fall.
Und wenn ich weinen muss, müsst ihr Händchen halten, wisst ihr, wie immer.
Ich glaube, so schlimm wird das bestimmt nicht.
Und wenn wir bis dahin nicht alle wieder auferstanden sind.
Ja, die Folge hört ihr vielleicht trotzdem, weil ich glaube, die Folge erscheint nach Ende Oktober.
Ja, dann
werdet ihr ja sehen, ob wir noch da sind.
Es bleibt spannend.
Und übrigens, eigentlich haben wir auch schon eine gute Vorarbeit zur nächsten Folge, glaube ich, gelegt. Aber ich finde, jetzt machen wir Schluss.
So, dann hören wir uns jetzt wirklich in der nächsten Folge wieder.
Da kam der Fuchs gegangen und wollte eine fangen und sagte, so.
Didi, didi.